Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zum House of the Dragon Podcast. Heute zur Folge 3x3, Rhaenyra triumphiert. Eine ganz besondere Folge, die ich, euer Moderator Bjarne, heute besprechen darf mit zwei ganz besonderen Kollegen. Die liebe Hanna aus dem Hause Huge. Hallo.
Moin, moin. Hallo, ich bin, was war das? Hannah the Hammer, glaube ich.
Ah, das ist nice. Und wir haben natürlich auch den Ser Adam of Arndt, würde ich sagen. Du bist kein Velaryon geworden. Grüß dich.
Ich bin Adam the White Dude. Ah, ja. Hallo.
Die Namen sitzen auf jeden Fall schon. Und Hannah, ich bin so froh, dass du trotzdem heute da bist, nachdem wirklich das absolute Worst-Case-Szenario für dich eingetreten ist. Missaria saß in der Kutsche.
Ich habe auch so gelacht, als die Szene kam, vor allem wieder in der riesigen Kutsche.
Ja, ja. Oh Mann. Diesmal sah sie wirklich deutlich größer aus, das stimmt. Ist mir jetzt auch aufgefallen durch deine Hinweise. Und ja, ich bin einfach nur froh. Also wir wissen auf jeden Fall, du gibst 0 Sterne für die Folge, aber wir sehen dann, was Adam und ich sagen werden. Ja, wir haben ja heute vielleicht ein bisschen mehr Zeit als beim letzten Mal. Also würde ich sagen, können wir endlich auch mal ein bisschen mehr ins Feedback reingehen. Habt ihr da was gefunden?
Genau. Apropos Zeit. Ich habe gerade bei Insta gesehen, dass der liebe, ich guck mal gerade, Jascha uns geschrieben hat oder mir geschrieben hat und meinte, hey Hanna, ich höre eure Podcast schon sehr lange und freue mich immer jetzt wieder bei Hottie eure Einschätzung danach zu hören. Aber bitte plant mehr Zeit ein und diskutiert mehr. Die letzten 2 Folgen musstet ihr sehr auf die Zeit schauen und ich hoffe, die nächsten Folgen könnt ihr ohne Zeitdruck diskutieren. Danke euch für den Content und ich freue mich, euch wieder zu hören. Ja, das war wirklich sehr, sehr kurzfristig. Wir hatten da Termine, wir hatten technische Probleme. Also ich hoffe wirklich, dass wir heute ein bisschen mehr Zeit haben und wieder wie früher einfach, dann kommt, glaube ich, auch der Spaß ein bisschen mehr wieder rein. Ne? Ich fand, das wirkte sehr, sehr gehetzt. Das stimmt.
Ja,
also ich meine, ja, richtig. Also wir müssen schon ein bisschen diskutieren. Aber die Folge, die wir jetzt besprechen, die hat ja auch No Chill sozusagen. Meine erste Assoziation ist, Hanna, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das Editing wirkte auf mich ein bisschen so wie Venom Let There Be Carnage. Irgendein Redakteur oder Editor war da so ein bisschen auf Energy Drinks und die Figuren springen von einer Szene zur nächsten und sie haben überhaupt gar keinen Chill mehr. Aber ja, also genau. Von mir Feedback-Seite aus natürlich noch der Verweis auf Serienpodcast bei Instagram, wo ich euch Memes reinballere, noch und nöcher, auch welche, die ich von euch immer wieder geschickt bekomme. Vielen Dank dafür. Schaut da einfach mal rein. Wir haben auch so ein Story-Highlight, da könnt ihr alle Memes sehen, die ich da schon gemacht habe. Ich glaube, es sind bald irgendwie, was weiß ich, schon Hunderte oder so, oder 100 kannst du ja, glaube ich, in einem Story-Highlight machen. Viele jetzt auch gerade zu House of the Dragon, weil es natürlich gerade passt, aber auch zu anderen Themen. Genau, wenn ihr da noch nicht folgt, folgt rein, wir folgen zurück, wenn ihr wollt, und dann könnt ihr da in Austausch gehen mit uns.
Genau, nochmal vielen Dank auch, dass ihr sehr, sehr fleißig bei der Umfrage teilgenommen habt. Wir werden morgen im Weekly mal kurz besprechen, was die Ergebnisse da waren. Also vielen, vielen Dank schon mal vorab dafür.
Ja. Ich habe beim Thema Feedback, ich habe leider wenig Support für meine Baylor-Allen-Situationship erhalten. Hat irgendwie keiner gesehen. Außer tatsächlich der Jace-Schauspieler, Harry Collette. Der ist nämlich dem Allen-Schauspieler in die DMs geslidet bei Instagram und hat gesagt, hey, back off my girl. Also der hat es anscheinend auch gesehen. Also wollte ich nur nochmal sagen. Ansonsten, genau, bei Spotify haben wir auch wieder schöne Kommentare bekommen. Der liebe Bernie ist ein bisschen genervt davon, dass wir ständig erwähnen, dass Episode 1 und 2 eigentlich das Finale von Staffel 2 hätten sein sollen. Vielleicht können wir das heute auch lassen. Ich glaube, den Punkt haben jetzt alle verstanden. Aber wir haben auch einen super, super lieben Kommentar von der Marie bekommen. Da würde ich einfach zitieren, weil der so mein Herz erwärmt hat. Sie schreibt, endlich, endlich, endlich kann ich diesen Podcast live zur Staffel hören. Ich habe vor ein paar Monaten angefangen, GOT zu gucken und jede Folge mit eurem Podcast nachbereitet. Und jetzt bin ich nach Irkutsk und 2 Staffeln Hottie endlich hier angekommen. Also herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Gegenwart, Marie. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du dabei bist. Ja.
Das ist ganz schön wholesome, würde ich sagen.
Wholesale, Adam. Wholesale.
Psst, psst. Vielleicht lerne ich es noch irgendwann. ja.
Gut. Wollen wir einsteigen? Oder habt ihr noch was für den Vorteil? Heute haben wir ja die Zeit. Wie geht's euch? Ja, also vorweg, die neue Folge stammt erneut, wie schon letzte Woche, von der Autorin Sarah Hess und Regisseurin Claire Kilner, mein persönliches Dreamteam. Und bevor wir den Teppich besprechen, haben wir diesmal sogar von den beiden ein Cold Open bekommen. Und das ist ja, da schaut man dann immer schon genau hin, was da passiert. Und Adam, erzähl doch mal, was sehen wir da?
Erste Frage, gab es schon mal ein Cold Open bei House of the Dragon?
Ich glaube schon.
Das war so mein Gedanke.
Ich könnte es dir gerade nicht sagen, welches, aber ich glaube, komplett neu war das noch nicht. Und bei GOT hatten wir das auch ein paar Mal.
Okay, also wir sehen den Allison Bro Ormond zu Pferd mit seiner Armee in Stellung und hinter...
Ja.
Ach, Cousin.
Genau.
Okay, gut, dann habe ich jetzt auch noch was gelernt. Der Cousin von Alicent und der hat halt seine Armee hinter sich mit Pferden und er wird konfrontiert von einem gewissen Daemon mit einigen Drachen, nämlich den neuen Drachenreitern auch als Backup. Und er sagt ihm in relativ einfachen Worten, bend the knee oder perish sozusagen. Und natürlich fragt Ormond auch, hast du irgendwie Beweise dafür, dass jetzt der König nicht mehr da ist? Und dann erwähnt er natürlich auch Otto und die Hightower Guards, die dann irgendwie entledigt worden sind und sowas. Und tatsächlich gibt er auch auf sozusagen oder erscheint, als würde er aufgeben, weil es da ja natürlich noch einen Twist gibt später. Aber Daemon hat auch nochmal eine Bedingung für die Aufgabe, nämlich er hätte gerne den kleinen Neffen ausgeliefert bekommen. Der heißt Daeron Targaryen, ne?
Genau.
Gut. Und den liefert er dann auch, aber man sieht auch schon vom ersten Moment an, da sitzt die Perücke schief. das war zumindest mein Eindruck.
Ja.
Und ich dachte mir so, das ist doch nicht, der gibt doch nicht einfach seinen, hier, den Kleinen da weg, sondern da muss irgendeine Intrige im Hintergrund gesponnen sein.
Ja.
Oh Gott, Adam, alle Namen korrekt. Ich bin begeistert.
Ich bin auch gerade so stolz, mein Sohn.
Gott, Adam, genau, Adam, noch jetzt die Bonusfrage. Wie heißt der Drache, der blaue, den wir im Hintergrund sehen?
Ah, fuck. Scheiße, weiß ich nicht. Bei Drachen ist es noch meine Schwäche.
Nee, aber mega, mega, Adam, oh Gott, wirklich. Also, genau, wir sehen den Drachen natürlich noch Tessarion, ne? Wir sehen ihn, The Blue Queen, den schönen Blau. Ich glaube, es gibt auch sonst, ich weiß gar nicht, ist Dreamfire auch ein bisschen blau? Ich glaube ja, ne? Oder zumindest das Feuer ist blau, das weiß ich gar nicht mehr genau.
Es wäre schön, Dreamfire mal zu sehen, aber der schläft ja die ganze Zeit im Dragon Pit, ja.
Und ich finde die erste Frage, die man sich stellt, also was heißt also die erste Frage? Erstmal fand ich es schön, wie diese beiden arroganten Herren da irgendwie aufeinandertreffen. Also Daemon so mit seinen beiden sehr, sehr dominanten Ringen, ne? Wie er auch seine Hand immer hält. Matt Smith finde ich sehr schön. Und natürlich auch Sir Ormond, ne? Also das finde ich, das ist so der Arroganz-Clash, der da aufeinander trifft. Und vielleicht nur noch so ein Fun-Fact am Rande, die Hightowers haben auch sehr, sehr schöne Schwerter. Und ich weiß nicht, Bjarne, hast du dich mit den Schwertern auseinandergesetzt?
Ich weiß nur, dass sie valyrisch sind, aber viel mehr könnte ich dir jetzt nicht sagen.
Genau, also Sir Ormond hat das valyrische Schwert Vigilance, das er dann sozusagen zu den Füßen von Daemon legt. Und wir sehen ja auch immer so einen Kompagnon bei ihm im Schlepptau, und zwar den mit diesem Topfschnitt. Der hat so schwarze Haare und einen Topfschnitt.
Beste Schnitt.
Das heißt Widowmaker, oder? Hab ich das richtig
genau. Jetzt geht's los. Bjarne, ich dachte auch, es wäre Widowmaker. Und ich habe heute früh nochmal nachgeschaut. Es ist Orphanmaker und Widow's Wail. Ne? Mhm. Also nur, dass wir die Widow's Wail, sorry, das ist sehr schwierig für Deutsche auch auszusprechen. Widow's Wail war das Schwert, was aus Eis auseinandergeschmolzen wurde, ein Teil davon. Und jetzt der Lord Roxton, wie er heißt, im Gefilde, ne, hat also Orphanmaker das Schwert. Und er trägt es auch so relativ lang auf der Schulter. Ich finde es recht dominant.
Mhm.
Also nur so kurze Schwertkunde am Rande. Und die große Frage, warum nimmt er den Bub mit, aber nicht den Drachen?
Die haben sich viele online gestellt. Aber theoretisch, auch da habe ich schon eine Antwort vernommen von einigen, die sagen, ja gut, aber ohne den Reiter ist der Drache auch relativ nutzlos. Und zweitens, wie kann man so einen Drachen überhaupt mitnehmen? Die können ihn jetzt nicht bei Caraxes oder bei Vermithord runterschneiden oder so. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man das logistisch macht.
Na, theoretisch hätte ihn ja auch,
der Junge müsste
genau,
den
auch fragen können, flieg ihn.
Ah ja, okay. Stimmt. Das hätte auch die ganze Situation
deswegen
geklärt.
Deswegen der ultimative Test gewesen für den Jungen, ja. Also ja, genau.
Also ich finde es viel wilder, dass sozusagen jetzt, ich glaube, das ist ja, also Spoiler für die Folge, ne, dass der Doppelgänger dann hinten wahrscheinlich bei Daemon oder so drauf sitzen musste und das erste Mal fliegt. Viel, viel krasser.
Ja. Oh Gott.
Und ich meine, habt ihr nicht auch schon angedeutet in der ersten oder zweiten Folge, wo wir Ormond schon mal gesehen haben, da war ja auch so ein Red Hat irgendwo zu sehen? War da nicht irgendwie sowas?
Genau, das finde ich auch immer ganz spannend. In der ersten Folge genau sahen wir ja auch neben ihm so einen jungen Mann, der hatte eher so braune Haare. Ich weiß nicht, ob die irgendwie gefärbt waren. Sah so ein bisschen auch fast aus wie Alicent, die Haarfarbe. Ob das nicht eigentlich Daeron ist? Da hast du ja gut beobachtet, Adam. Ich glaube auch, dass das Daeron ist.
Ja, ich habe es, glaube ich, aus Versehen gespoilert, aber mir war selber nicht klar, dass die Serie da halt ein Geheimnis draus machen will, weil in den Büchern gibt es dieses ganze Verwechslungsspiel überhaupt nicht. Deshalb, ja, Das erklärt auf jeden Fall, warum wir Darren so lange nicht gesehen haben. Wir haben ihn ja auch in Staffel 2, hätten wir ihn ja theoretisch auch schon kennenlernen können.
Ich finde aber auch ganz spannend, dass Sir Ormond also auch ein großer Planer ist. Denn ne, den Doppelgänger, die Haarfärbung oder wie du sagst, die schlechte Perücke, das muss ja alles auch geplant werden. Und er ging ja anscheinend auch davon aus, dass er Darren ausliefern muss.
Ja, absolut. Ich finde, er erinnert mich halt, ich glaube, ich hatte es eventuell schon beim ersten Auftritt gesagt, erinnert mich so ein bisschen an diese Star Wars-Figur Thrawn, der ja auch so ein Master-Manipulator und Planer und Schemer ist. Und James Norton bringt auch so eine Thrawn-Energy mit, einfach so in seinem Spiel bisher, finde ich auch. Was man so in manchen Trailern schon gesehen hat, so dieses Cocky, du hast es ja gesagt, diese richtig arroganten Schnösel, die da aufeinandertreffen und sich irgendwie so einen Schnösel aufgeben. Das ist schon sehr interessant zu beobachten.
Ja, ich finde, es fehlt eigentlich nur noch so ein Lannister.
Ja, richtig. Oder Varys irgendwie noch, dann hätten wir das richtige Triple-Off der Schnösel.
Aber schon auch cool, noch so eine neue Wildcard in dem ganzen Krieg zu haben. So ähnlich wie Larys, der auch immer alles durcheinander bringt. Und ja, für mich auch eine sehr gute neue Figur auf jeden Fall. Ja, dann, genau, Adam, die Frage würde ich dir stellen, ob du die Trickserei durchschaut hast. Aber du hast es getan, sehr gut. Und dann können wir jetzt eigentlich auch mal zum Teppich kommen. Und da würde ich an dich geben, Hannah. Welche neuen Bilder hast du dort gesehen?
Also erstmal sehr, sehr schön. Ich glaube, wir sehen so eine Dreierkonstellation auch mit Rhaenyra in der Mitte, Missaria links und Daemon rechts. Ne? Ich hoffe, ich habe sie richtig erkannt. Ist so ein bisschen wie so Teufelchen links, Teufelchen rechts, ne? In der Anmutung. Und die Bevölkerung, die so die Hände recken irgendwie dahin. Auch ein bisschen Blut, glaube ich, habe ich auch gesehen da drin. Ratten natürlich. Und dann auch, finde ich, sehr schön, wie dieses Band eigentlich zerrissen wird. Ne? Und also sozusagen, man ahnt schon, dass das nicht gut ausgeht.
Ja, ich glaube, ich habe auch noch die Velaryons gesehen. Also die kommen direkt nach Rhaenyra und Co. Aber da ist auch nicht ganz eindeutig, wer das alles von denen sein würde. Aber es würde natürlich dazu passen, dass das ja auch ein großer Plotpoint ist. Corlys und seine Erbfolgefrage und so weiter. Aber auf jeden Fall, ich glaube, wir hatten noch nie so viele Teppichänderungen in einer Folge. Und wie du auch schon sagtest, der Riss, was hat das zu bedeuten, Adam? Was hat das zu bedeuten?
Ja, ich dachte, das wäre immer so. Und dann habe ich mich auch gefragt, ist es jetzt neu oder nicht, weil ich den Vorspann nicht super gut kenne. Aber das ist mir auf jeden Fall auch gefallen. Natürlich wahrscheinlich der Riss innerhalb des Hauses so. Also, dass jetzt viel Chaos herrscht und natürlich auch Rhaenyra irgendwie zugucken muss, wie sie da jetzt als Königin und Regentin irgendwie das Volk zusammenhält und die Menschen um sich zusammenhält und all das. Aber ich habe noch eine Sache gesehen. Da habe ich mich auch mit jemandem unterhalten, der die Folge auch gesehen hatte. Nämlich die Person hat den Vorspann geskippt und ich hatte schon gesehen im Vorspann, Dan Vogler ist auf einmal drin. Den kennen wir aus zum Beispiel Tierwesen. Auch The Walking Dead oder Tierwesen, genau. Und jetzt spielt er hier halt auch nochmal später dann eine Rolle.
The Walking Dead, Adam. Gruß an die ganzen Walking Dead Podcast-Hörer. Luke.
Ja.
Genau, ja. Und ja, warum haben wir überhaupt einen Cold Open? Beantwortet dann auch die weitere Folge. Und wir fangen nämlich an dann wirklich in der eigentlichen Episode damit, dass die komplette Folge aus Rhaenyras POV gedreht ist. Also wirklich, wir verlassen sie nie und wir begleiten sie die ganze Folge. Also wirklich die einzige Szene ohne sie ist die im Cold Open. Und ja, der erste Satz, der dort fällt, den finde ich auch schon sehr passend für das alles. The air is thick of ghosts, also es spukt in der Red Keep. Und dann kommen ja, man merkt auch sofort in der Inszenierung, heute ist irgendwas anders. Wir haben so Glockenschläge, so Uhrgeräusche, schräge Geigen,
Ratten.
Sounddesign, Ratten natürlich auch optisch, aber vor allem das Sounddesign und die Musik war ja super faszinierend. Und ich weiß, Hannah, du hast da immer ein besonderes Ohr auch für. Also vielleicht möchtest du zu dieser generellen Stimmung auch schon mal was sagen der Folge.
Ja, ich finde, es quietschte immer so, ne? Alles war so quietschig und ich finde, es wirkte fast wie so ein kleiner Horrorfilm. Also das fand ich auch erstaunlich. Generell finde ich es Wahnsinn, dass wir im Game of Thrones-Universum, wo wir ja auch schon, keine Ahnung, 100 Folgen oder so gesehen haben, immer noch Variationen sehen. Also finde ich wahnsinnig cool. Das Quietschige, wir sehen auch immer im Hintergrund, wie irgendwie so grüne Sachen aus dem Fenster geworfen werden und sozusagen diese ganze Red Keep da in Aufruhr ist. Das Alte soll raus, das Neue soll rein. Also das fand ich schon erstaunlich. Gerade in diesen Quietschtönen, finde ich, wird auch deutlich einfach, wie es Rhaenyra so geht. Und gerade wie du sagst, auch mit der Point of View, natürlich auch irgendwie ein sehr schöner Bezug oder Referenz an die eigentliche Buchvorlage, also die eigentlichen Bücher von Game of Thrones. Ich rede jetzt nicht über Fire and Blood, wo du ja wirklich eigentlich nur, du hast nur POV-Charaktere, die berichten. Und jetzt natürlich auch sehr spannend, wirklich mal die Sicht eines Königs beziehungsweise einer Königin zu zeigen, dass das schon auch ganz schön nervig sein kann, speziell wenn man gerade seine Tage hat.
Ja.
Ja. Sag mal, okay, wir sind ja jetzt in der Zeit vor Game of Thrones, aber gab es vor Rhaenyra schon mal eine Königin oder ist sie jetzt wirklich die allererste von allen Reichen insgesamt also als Königin auf dem Thron.
Also Aegon der Eroberer, der hat seine beiden Schwestern / Ehefrauen auch sehr doll an der Regierung beteiligt. Ich glaube, die durften teilweise auch auf dem Thron sitzen. Aber so als einzige Alleinherrscherin müsste es die erste sein, ja.
Okay, weil, okay, dann haben wir das abgehakt. Eine andere Sache natürlich, so filmreferenzmäßig oder serienreferenzmäßig habe ich hier einiges festgestellt in der Folge. Und ich meine, es ist halt nicht so ganz so, aber da wir so sehr an Rhaenyra kleben, hatte ich so ein bisschen Birdman-Vibes, obwohl es natürlich nicht in einem One-Shot irgendwie inszeniert ist, ne? Aber gleichzeitig auch, weil es eben aus der Sicht der Regentin ist, beziehungsweise einer Person in Power, natürlich kommst du da nicht drum rum, glaube ich, an Veep zu denken und an West Wing.
Ja, absolut.
Ja, wo es diese Walk and Talks gibt und so. Und da, ja, komm, walk with me und erzähl mir das dann, was passiert ist. Leute kommen immer mit irgendwelchen Aufträgen und Bitten an sie ran und sie muss sich entscheiden, muss so Mikroentscheidungen und Makroentscheidungen treffen, ist immer hin und her gerissen zwischen Volk und Amt und all das. Also das fand ich schon sehr, sehr spannend, wie das hier inszeniert ist.
Ja.
Ich fand es so schön, Adam, du hattest mir ja, glaube ich, heute früh auch noch so ein Video geschickt von Emma Darcy, ne, der Darstellerin von Rhaenyra, wie sie so das Set zeigt. Das hatte ich witzigerweise gestern auch in meinem Insta-Feed und habe es mir angeschaut. Und das ist ganz spannend, weil dann siehst du auch, dass die Sets sozusagen funktionieren. Also die Sets sind nicht so gebaut, wie man normalerweise Sets denkt, dass dann hier ein Raum ist, da ein Raum ist und so die Verbindung und generell das Layout nicht passt, sondern sie betonte nochmal, dass gerade in der Red Keep alles sozusagen passt und auch die Gänge vorhanden sind. Und das fand ich natürlich ganz schön, weil ich finde, das sieht man auch sehr gut jetzt in der aktuellen Folge, dass dadurch auch diese West Wing-Szenen natürlich sehr gut funktionieren können, weil du von Raum zu Raum gehen kannst und generell auch die Gänge hast und nicht nur halt die Räume.
Mhm. Ja. Ich musste auch ein kleines bisschen an The Bear denken, einfach mit diesem Stressfaktor, der die ganze Zeit da ist und ganz viel Gerede und so und alles ist hitzig. Ein bisschen auch an die Simpsons-Folge mit dem Kojoten, also weil es einfach so ein einziger Fiebertraum auch alles ist. Und ich fand es auch wirklich sehr, sehr interessant. Also ich wusste nach der Folge nicht direkt, ob ich es jetzt wirklich so super toll fand, aber es war auf jeden Fall eine der spannendsten Folgen, die wir je gesehen haben, glaube ich.
Oh, witzig, Björn, das ging mir genauso. Also ich dachte mir, ich bin so dankbar für diese Variation, aber dann dachte ich mir auch so, hat es mir jetzt wirklich so 100% Spaß gemacht? Ich weiß gar nicht. Ja. Aber da kommen wir gleich
nachher. Ja, das ist schon interessant auf jeden Fall.
Nicht zum Feedback, zum Fazit.
Vielleicht einmal kurz zu Darren nochmal, wann ich das gemerkt? Also ich meine, ich habe mir sowieso schon gedacht, bei der Ormund-Übergabe, ne? Aber dann gibt es so die erste Szene, wo, glaube ich, Rhaenyra und Daemon mit ihm sprechen und man merkt so, er guckt halt niemanden ins Auge. Und dann sagt er so von wegen, ich bin deine Halbschwester und so. Und ich wurde von meinem Vater als irgendwie Thronfolge erwählt und all das. Aber man sieht halt komplett, schweigt er komplett, guckt niemanden ins Auge, versucht irgendwie sich wegzuducken und so. Und die Inszenierung geht halt vollkommen darauf hin, dass irgendwas mit dem Jungen nicht stimmt. Und deswegen war es jetzt gar nicht so subtil, würde ich sagen, auch wenn man die Buchvorlage nicht kennt, dass da irgendwas im Argen liegen muss einfach.
Ja.
Obwohl ich auch immer denke, kann ich vielleicht nur ganz kurz, ich kann ja auch verstehen, dass man vielleicht so als junger Bub auch einfach schweigt, wenn man gerade irgendwie Gefangener ist. In einem Fall. Also er ist ja nicht das Mündel oder sowas. Und klar, ich meine, er war jetzt auch schon die ganze Zeit alleine in irgendwie Old Town, in Anführungsstrichen, also ohne seine direkte Familie. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie so der Partyschnacker wäre, wenn ich gerade hops genommen werde. Ich glaube nicht.
Aber vielleicht als Targaryen schon, dem mir schon immer ein recht großes Selbstvertrauen auch direkt. Ja, aber da wäre so allgemein auch meine Frage, weil Daemon natürlich Rhaenyra immer, ja, du hast schon gesagt, auf der Schulter sitzt als kleines Teufelchen und eigentlich jede Problemkrise irgendwie mit dem Ratschlag töte doch einfach alle lösen möchte. Also würdet ihr Darren töten? Findet ihr das notwendig oder ja, was war da euer Instinkt? Wie würdet ihr handeln?
Ich glaube, Hannah würde ihn töten, oder?
Also ich muss gestehen, ich kann verstehen, warum man natürlich glaubt, man müsste ihn töten. Und ich denke, jeder, der jetzt in der Game of Thrones Welt ist, denkt natürlich, klar, jeder Nachfolger, jeder Nachfahre, jeder sozusagen Sohn in so einer Thronfolge ist natürlich eine Gefahr. Also dass man darüber nachdenken muss, ist natürlich klar. Aber ich denke ja auch immer, ich meine, du musst ihn ja nicht sofort töten. Du kannst ja auch noch ein bisschen warten. Aber der Gedanke muss natürlich kommen, weil ich meine, wir haben ja das Problem eigentlich nur wegen, es ist ja ein Erbfolgekrieg.
Ja. Ich denke jetzt mal nur als Rhaenyra, ne? Und ich glaube, da würde ich das mir auf jeden Fall durch den Kopf gehen lassen. Auch vor allem, weil es mir Daemon sagt. Und Daemon kennt halt, glaube ich, die Situation auch mit Konkurrenten und mit anderen Halbbrüdern und sonst irgendwas, ne? Deswegen kann ich es mir ganz gut vorstellen, dass er diesen Ratschlag gibt. Ich als Adam wäre, glaube ich, auch eher so bei der Lösung, was weiß ich, entweder kurz warten oder vielleicht irgendwie einen Kompromiss versuchen zu finden.
Ja, den findet sie ja später auch noch mit der Mauer.
Richtig. Es ist halt schon fahrlässig, ihn da irgendwie, wenn er jetzt ein Spion wäre, wäre es ja auch nochmal eine krasse Situation. So, wisst ihr? Also ich meine, der könnte ja auch nochmal spionieren und dann irgendwie abhauen und dann vielleicht zu Ormond zurückgehen und dann irgendwie die Lage schildern oder sowas. Da muss man ja auch ein bisschen aufpassen.
Ja, aber genau wie Hannah, glaube ich, auch schon sagte, es gibt einfach auch rein historisch genug Vorlagen, die zeigen, dass das so ein bisschen das Natürliche ist, was getan wird. Ich glaube, es gab mal einen Merowinger-König, der hat erst die eine Hälfte seiner Familie komplett ausgelöscht und dann hat er so getan, als ob er ganz doll trauert und hat damit die andere Hälfte noch rausgelockt, die ihn trösten wollte, die er dann auch noch umgebracht hat.
Oh Gott.
Also das ist einfach so ein bisschen the way to go, um seine Linie zu verteidigen.
Welcher Henry war das, der alle seine Frauen umgebracht hat?
Ja, der
Sixth
achte.
Oder so?
Ja. Ja, nicht alle. Manche sind auch, manche durften auch gehen.
Ja, manche sind auch an anderen Sachen gestorben,
genau.
Ja.
Zu manche seiner sind verrückt geworden. Warum auch immer. Ja, genau. Und wir sehen, wir haben es ja auch schon gesagt, so ein bisschen einfach regieren ist nicht leicht. Das ist kein Spaß. Man kann leicht einen Thron erobern, aber darauf sitzen ist schwierig. Rhaenyra weiß jetzt, wie es Friedrich Merz geht. Und sie hat dann auch...
Ich wollte gerade sagen...
Wer hat es denn schwerer? Friedrich Merz oder Rhaenyra?
Ah, Friedrich Merz hat es doch schwerer als jeder Kanzler, jeder Politiker vor ihm.
Aber wir erleben ja dann auch den ersten kleinen Rat jetzt endlich in King's Landing von Rhaenyra. Sie hat ja irgendwie auch am Rande mal angedeutet, dass sie ihren alten Rat in Dragonstone da jetzt einfach versauern lässt, weil der sie betrogen hätte. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also vielleicht, Hannah, was denkst du, meinte sie damit genau?
Ach, ich glaube, insgesamt kann man ja sagen, dass sie mit ihrem Rat nicht besonders happy war. Wobei ich auch immer denke, ich meine, du hättest ihn ja auch auswechseln können in all der Zeit.
Mm.
Also das denke ich halt. Die Macht hatte sie dafür. Lieber kein Rat als einen schlechten Rat, ne? Ist vielleicht auch eine Überlegung. Aber finde ich ja gut, dass sie einfach sagt, so jetzt weg damit. Ich verstehe halt nicht, warum sie nicht irgendwen finden kann, der jetzt irgendwie Kerzen bestellt. Also das verstehe ich nicht. Ich denke sozusagen, das Bestellen von Kerzen muss sie wirklich nicht tun.
Bei Westeros Wish oder was?
Ja, es ist so allgemein, auch habe ich mir auch die Frage gestellt, würden diese ganzen Kleinstanliegen, die da auch an sie herangetragen werden, bei einem männlichen König so an ihn herangetragen werden? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie so ein bisschen nicht ernst genug nehmen und sie wirklich mit so Kleinscheiß auch belästigen. Kann das sein?
Ich glaube einfach,
weil
es halt überhaupt keine Führung gibt. Ne? Also wenn alles Grüne in Anführungsstrichen raus muss, dann muss wahrscheinlich auch der, ich weiß nicht, Quartermaster raus oder sowas. Aber dann such halt einen neuen. Ne? Irgendwo wird es schon jemanden finden oder gib jemanden sozusagen eine höhere Stellung, dass er irgendwie mehr Einfluss gewinnt und da irgendwie schon vorher was gemacht hat. Also ich denke, das ist ja auch Teil von Führung, ne? Dass du dich darum kümmerst, sowas zu delegieren. Und ich glaube, das soll auch nur noch verdeutlichen, dass sie halt keine Erfahrung hat damit. Ich meine, sie war ja irgendwie der Cupbearer damals bei Viserys. Also ein bisschen Erfahrung hat sie. Aber natürlich ist das auch neu für sie. Vielleicht auch nochmal einen ganz lieben Gruß auch an Ilka. Die schickt mir auch immer ganz liebe Memes. Und sie hatte mir so ein Meme geschickt, wo man sieht, wie, wenn man sozusagen immer den Traum hatte, eine Führungsperson zu haben. Ich guck mal gerade hier. Wenn du immer dachtest, du willst eine Führungsposition und jetzt hast du eine Führungsposition. Und dann sieht man so Rhaenyra so ganz muckschuss auf dem und schlecht gelaunt am Tisch sitzen.
Ja. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, aber wenn ich Drachenreiter wäre, ich würde mich so weit wie möglich von diesem Thron fernhalten und genau das, was Daemon sagt, halt irgendwie nach Essos fliegen, sich da diese geflügelten Männer anschauen und einfach eine gute Zeit haben. Und wir haben es ja auch bei Aemond gesehen, der saß jetzt, glaube ich, 2 Tage auf dem Thron, ist auch Fahrt geworden.
Reicht.
Ist direkt wieder rausgezogen für irgendwelche Outdoor-Abenteuer. Also, ja. Weiß ich nicht.
Ja, ich glaube,
können wir kurz über Whiteworm sprechen vielleicht? Also das ist jetzt so eine der Notizen, die ich habe. Sie sagt ja sowas wie, I can smell a lie. Und ich habe tatsächlich auch, weil sie sehr viel redet in der Folge, mal versucht, auf Deutsch zu switchen. Und ich fand es tatsächlich ein bisschen erträglicher und ein bisschen weniger witzig, so unfreiwillig komisch tatsächlich. Wie siehst du das, Hannah, in der Folge?
Ja, ich fand, sie war einen Tick besser. Ich habe das Gefühl, wenn sie mehr redet, dann gewöhnt man sich mehr an diese sehr komische Intonation und die Art des Sprechens. Trotzdem finde ich es immer noch nicht besonders gut. Ich war aber auch abgelenkt, muss ich gestehen, weil jetzt der White Worm trägt ja auch wahnsinnig schöne Kleidung. Also ich fand das Kleid mega schön und war dann, wie gesagt, also meine Augen waren dann eher auf das Kleid gerichtet als meine Ohren auf dem, was sie sagt. Aber ich liebe diese sehr weirde Dreiecksgeschichte zwischen Rhaenyra, Missaria und Daemon.
Ja.
Weil natürlich da ganz andere Dynamiken entstehen. Ne? Also Missaria will ja immer sozusagen das Beste auch für die Bevölkerung. Ich glaube ihr das auch. Ne? Wir haben ja auch gesehen in der Vergangenheit, was sie da alles getan hat. Und Daemon ist natürlich das völlig wurscht. Also ob die hungern oder nicht, ist es ihm völlig egal.
Ja, sie steckt fest zwischen Daemons Gottkomplex, der die ganze Welt in Schutt und Asche legen will, weil er es kann, und Missarias, wie nennt man das, Helfer-Syndrom, die irgendwie alle retten will. Und zwischen den beiden Fronten steht sie halt so ein bisschen. Ja, ich fand es auch spannend, den kleinen Rat jetzt das erste Mal zu sehen. Die wichtigste Erkenntnis daraus, die wir mitnehmen sollten, ist, die Krone ist pleite. Der Tywin Lannister, der da vom Schiff geworfen wurde, der hat noch alles Geld vorher anscheinend versteckt, was auch super schlau ist. Wenn man schon
in seiner Rüstung wahrscheinlich,
genau,
der untergegangen ist.
Da liegt jetzt der Piratenschatz irgendwo in der Gurgel. Ja. Ja, das ist natürlich die Frage, ob man den nochmal irgendwie zurückholen kann. Könnte ja auch sein, dass der beim Haus der Lannisters jetzt ist. Da wird ja auch eine gewisse Lady Joanna erwähnt, der jetzt mal geschrieben werden soll. Und vielleicht schickt man bald Inkasso hin oder irgendwas. Aber ja, ich glaube, alle Probleme letztendlich lassen sich ein bisschen auf das Thema Geld zurückführen, wie es ja so häufig auch in der Politik ist.
Ist die Staatskasse leer wegen des Krieges oder gab es da noch andere Verfehlungen oder sowas? Oder haben die einfach das Geld aus den Fenstern herausgeworfen?
Also ich glaube generell, ne, leben die schon sehr gut. Und ich glaube, das größte Problem ist eigentlich auch, dass durch den Krieg natürlich auch die Ernte nicht richtig, ausgetragen werden kann. Ne? Dass die durch die Blockade sind die Wege, ne, die Handelswege einfach blockiert gewesen. Also ich meine, wir wissen ja, ne, wir können es ja auch anschauen in der Ukraine oder sowas, einfach wenn Kriege herrschen, dann ist es natürlich immer schwierig sozusagen einfach an die Basics zu denken. Und wenn dann natürlich eine Ernte irgendwie ausfällt, dann kann das schon gravierende Folgen haben. Ja. Und wir sehen ja auch, das finde ich ganz schön eigentlich in der Folge, wenn dann sozusagen die Ratcatcher irgendwie getötet werden, dann hast du halt eine Rattenplage. Ne?
Ah,
also
stimmt.
Sozusagen alles
stimmt.
Ist irgendwie verbunden. Oder wenn, keine Ahnung, mehr Drachen da sind und die mehr gefüttert werden mit den Schafen, dann haben wir zu wenig Schafe oder dann haben wir zu wenig, ich weiß nicht, Felle. Wobei, ich finde auch...
Hanseporn!
genau. Ja. Also ich finde diese, es war ja wie so eine Wirtschaftssimulation eigentlich, ja, die Folge auch. Und das
Rhaenyra
ich, also,
hat die Straße von Hormuz blockiert einfach. Das ist alles so real.
Ja. Make Westeros great again, hatte ich mir auch als Notiz gemacht, tatsächlich so.
Das finde ich natürlich einfach auch sehr spannend, dass du natürlich auch mit solchen, dass du immer, wenn du dem einen auch was gibst, dann hat ein anderer vielleicht, es hat einfach immer Folgen, alles ist irgendwie connected.
Ja.
Und wenn dann noch das Geld fehlt, das ist natürlich ein großes Problem, weil ich meine, das sehen wir auch in Deutschland, ne? Wenn dann die Brücken einstürzen, dann haben wir nicht genug Geld, um sie zu reparieren und dann bricht alles zusammen irgendwie so.
Ja, ja. Lage der Nation Podcast heute. Ja, vielleicht kann ich da schon ein bisschen vorgreifen zu etwas, was ich am Ende sagen wollte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Ryan Condal mit dieser ganz besonderen Folge, die von vielem abweicht auch, vielleicht so ein bisschen auch die Hand ausstreckt zu George R. R. Martin. Denn dieser Punkt ist eigentlich genau das, was George R. R. Martin das Wichtigste immer ist. Also er vergleicht ja auch mit Tolkien, seinem großen Vorbild. Da ist es dann so, okay, das Gute gewinnt und dann ist alles gut. Aber hier sehen wir jetzt einfach, Oh, mein Hund ist gerade am Träumen und wufft. Ich hoffe, man hört es oder man hört es auch nicht, je nachdem, ob ihr Hunde mögt. Aber dass Rhaenyra auch noch so gut sein kann, aber gute Regenten nicht automatisch gute Ergebnisse erzielen. Ihr Vater war ja auch ein ganz, ganz guter, aber der hat jetzt auch nicht so die beste Bilanz gezogen, oder?
Ja, ich glaube, es ist halt, wie heißt es immer so schön, jetzt die Economy stupid, ne? Es muss halt irgendwie auch funktionieren, ne? Also du musst sozusagen, die Basic muss halt funktionieren. Und dann ist natürlich immer die Frage, wo werden die Prioritäten gesetzt? Werden sie jetzt irgendwie in Turnieren gesetzt, ne? Wird da Geld rausgeworfen, Adam, wie du es auch andeutetest? Oder wird halt sozusagen, werden Prozesse implementiert, die dafür sorgen, dass du halt genug Nahrung hast, dass du genug Nahrung im Speicher hast, wenn es Winter wird? Also das ist ja sehr komplex einfach.
Ja, wen entlastest du, wen belastest du? Das ist, glaube ich, auch so eine einfache Formel, auf die man gucken könnte. In Deutschland ist es gerade, glaube ich, die falsche Seite tatsächlich unter der Regierung. Aber wenn man an die USA denkt, und ich habe ja Amerikanistik studiert, der einzige US-Präsident in den letzten, ich glaube, 30 Jahren müssen das ja jetzt schon sein, der einen Surplus hatte, war Bill Clinton irgendwann. Und der hat halt wirklich voll auf die Economy gesetzt und so ein paar Entlastungspakete gemacht und auf das richtige Pferd gesetzt. Während die Republikaner dann, also ich meine, Obama und Biden haben auch Jobs geschaffen, aber so die Republikaner sind halt immer voll in die Schulden gegangen, voll in den Krieg gegangen und da hattest du dann halt ein Defizit einfach im Budget und Clinton war der Einzige, der mehrere Jahre hintereinander quasi volle Staatskassen hat und auch Jobs kreiert hat und all das. Also so müsstest du dann halt gucken und da müsste Rhaenyra auch sehen, dass du eher von den Reichen was abzwacken müsstest, als irgendwie das Volk zu belasten, weil das Volk hat halt wenig, die Reichen haben viel und dann kannst du halt so eine Reichensteuer einführen und dann würde es florieren, würde ich einfach mal sagen.
Glaubt ihr, Merz guckt House of the Dragon und Klingbeil?
Ich würde es hoffen, aber er würde nicht die Lektion rausziehen, die man daraus ziehen sollte.
Ja, ich mag, wie wir unsere Mehrzeit heute nutzen. Das ist einfach wirklich komplett gerade ausufern. Ich würde sagen, wir kommen.
Unsere Mehrzeit.
Ja, ich glaube, wir haben den Punkt klar gemacht. It's the economy, stupid. Und Rhaenyra muss das jetzt leider auch lernen. Wir sehen dann auch später, wie sie Alicent natürlich auch noch fragt, ob sie weiß, wo das Geld ist oder ob sie weiß, wo Aegon ist oder irgendwas. Aber
unter meinem Kopfkissen.
Ich fand aber auch noch ganz schlau, vielleicht kurze Klammer, dass ja auch zwei andere Leute wussten, wo das Geld hingeschafft wurde. Nämlich irgendwie Sir Otto und hier unser
Jasper
Iron Lord. Ne?
Jasper.
Ja.
Genau.
Ja.
Und ich meine, die wurden beide geköpft und jetzt.
Das ist blöd.
Schade.
Also ich denke, vielleicht ist es auch ganz gut, vielleicht so als Beispiel auch ein bisschen zu warten mit solchen Entscheidungen. Also vielleicht nur einen zu köpfen oder so.
Ich habe mich gefragt, es gibt so eine Sache, Rhaenyra verlangt ja Find Aemon and the, wer auch immer Sheepstealer reitet. Mhm. Also, ne? Also sie weiß tatsächlich immer noch nicht, dass es Bela ist, ne, die ihn reitet. So, und ich meine, die versteckt sich ja auch und die hat Angst. Und was wäre denn die Konsequenz, wenn die jetzt erfahren würde, dass es ihre Tochter war oder ihre Verwandte oder auf ihrer Seite halt diese Person? Müsste sie die bestrafen oder was ist jetzt? Also das, ich verstehe nicht so ganz, wo da der Konflikt liegt, glaube ich, muss ich zugeben.
Ich glaube, dann gäbe es halt einen Ehestreit, weil sie ist ja, also Rhaena ist ja immerhin die Tochter von Daemon. Aber ich glaube, Rhaenyra macht sie verantwortlich für den Tod ihres Sohnes, Jace. Und das könnte dann schwierig werden. Ah, und ich glaube, es könnte sich auch schon bald die Frage stellen, weil wir sehen ja in einer anderen Szene später, dass Rhaenyra Daemon tatsächlich ins Vale schickt, um dort nämlich Steuern einzutreiben von Jaehn, die nie ihre Truppen geschickt hat. Und ja, es wäre einfach natürlich plottechnisch sehr, sehr passend, wenn er dort auch zufällig Sheepstealer und Rhaena sieht.
Und wir haben ja auch gehört, dass es eigentlich noch nie funktioniert hat. Und ich glaube, Daemon hat es selber gesagt, dass niemand einen wilden Drachen hat bändigen und zähmen können. Und ich glaube auch, dass da, also ist meine Vermutung, wie gesagt, das ist kein Teil jetzt des Buches oder so. Wir haben ja schon gesagt, dass hier Nettles, also ein anderer Charakter auf Sheepstealer, sitzt eigentlich in den Büchern. Aber ich dachte mir, wie schlau eigentlich, wenn dann Daemon sozusagen fasziniert ist und fast Bewunderung empfindet für seine Tochter, dass sie so einen wilden Drachen irgendwie gezähmt und gebändigt hat.
Der wird so stolz sein, so wie ich vorhin bei Adam. Das glaube ich auch.
Ja. Stolzer als auf Ulf, den er die ganze Zeit halt auch immer einem mitgibt, so weit es geht.
Ja, wenn wir dann nochmal zu der Rhaenyra-Alicent-Szene, also der ersten, kommen, da macht Alicent ja dann auch bei dem Aegon-Problem einen interessanten Vorschlag. Sie sagt nämlich, erklär ihn doch einfach für tot. Also kann man ja auch so machen. Und dann sehen wir aber wiederum eine spätere Szene. Rhaenyra trifft den Papst, den High Septon. Der glaubt, dass das halt nicht reicht. Also, ja, was denkt ihr? Und glaubt ihr, dass jetzt hier in King's Landing zu einem Überfluss auch noch ein Schisma droht zwischen Kirche und Staat?
Ich habe ein bisschen gefeiert, wie sie mit ihm gesprochen hat, also mit diesem komischen Papst, so von wegen, weiß ich nicht, deine Scheiße und so. Also ich meine, er disst ja hart die Drachen und verteufelt die sozusagen. Und sie sagt da, ich war so kurz davor zu glauben, dass sie jetzt irgendwie noch ein Schwert nimmt und ihn auf der Stelle köpft. Er sagt ja, verscherzt es dir nicht mit der Kirche, aber ich dachte mir so auch, fuck die Kirche. In dem Moment irgendwie, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie genugtuend, wie sie mit ihm spricht.
Ja, ich denke immer, wir dürfen nicht vergessen, wie mächtig auch die Kirche ist in Westeros. Also wenn wir so an Cersei denken zum Beispiel, die sich auch angelegt hat mit der Kirche und das recht schlecht auch für sie geendet hat teilweise. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, die ist schon ziemlich mächtig. Und ich fand auch sehr spannend, genau wie du sagtest, Piane, auch sehr interessant, einfach wie die Kirche natürlich zu den Drachen steht, ne? Also, dass das komplett eigentlich sozusagen etwas Böses ist, etwas Unreines, was da kreiert wurde irgendwie, dass die echt überhaupt keinen Bock auf Drachen haben. Und ich meine, es gibt ja auch so Theorien, dass da irgendwie eine Verschwörung vielleicht herrscht oder sowas, dass sie die Drachen eigentlich auslöschen wollen. Also ich weiß nicht. Ich denke,
man
sollte sich.
Das sind die Maester, glaube ich, ne? Das ist die Grandmaester-Theorie.
Genau, aber auch, dass die Kirche natürlich überhaupt kein Interesse hat, ne? Ja. An der Macht auch der Drache, weil Drachen aber natürlich, dann wird ja ihre Macht auch minimiert, ne? Logisch. Ich fand aber sehr witzig, wenn er so im Hintergrund immer steht und dann so seinen Finger so erhebt und eigentlich sie so ein bisschen scheltet wie so ein kleines Mädchen. Und da würde ich euch recht geben. Ich glaube, das hat schon auch einen Grund, dass sie eine Frau ist.
Ja. Ja. Zu Alicent vielleicht noch, da fand ich sehr interessant, sie sagt ja, sie kann einfach nicht jede von Larrys Intrigen ahnen oder vorausplanen, weil der Mann irgendwie achtdimensionales Schach spielt oder so und irgendwie alle Eventualitäten überdenkt. Und dann sagt sie auch noch, ich habe eigentlich alle meine Versprechen eingehalten, du hast jetzt hier meinen Vater umgebracht, unplanmäßig, also irgendwie haben wir jetzt irgendwie ein Problem. Und dann kommt ja auch nochmal diese Sohnensache, glaube ich, zu sprechen und dann auch diese PTSD an Warnung bei Rhaenyra. Also das ist auch schon eine spannende Sache einfach und ein spannender Austausch.
Mhm. Ja, da hatte mir Ilka auch geschrieben, ne, Alison had a point, muss ich zugeben. Und ich finde, da hat Ilka auch recht. Also ich finde sie, ne, Alison hat ja wirklich alles irgendwie versucht, da alles hinzubekommen. Und jetzt wurde ihnen eigentlich versprochen, dass sie gehen dürfen. Und natürlich ist Aegon irgendwie nicht da und Aemond auch nicht. Aber finde ich schon hart auch, dass sie sie eigentlich gefangen hält und sagt so, hey, wenn wir Aemond gefunden haben, dann dürft ihr gehen. Und ich fand auch sehr schön, dass Helena sagt ja auch dieses eine, was ich sehr schön finde, geht's dir jetzt besser, als du Sir Otto geköpft hast? Also auch so dieses Rache-Thema, was dann nochmal besprochen wird, weil ich schätze mal, natürlich geht's ihr nicht besser. Ne? Sie sieht ja auch ihren toten Sohn und ne, jetzt hast du den einen da geköpft, irgendwie who cares? Ne? Es wird deine Trauer nicht minimieren.
Helena ist sowieso sneaky MVP, finde ich. Also auch wenn sie nur wenig den Mund öffnet, aber ich finde sie sehr adorable.
Ja. Ja, genau. Also wie sie das eben auch sagt, diese Frage, die könnte man, jeder andere würde sie wahrscheinlich so auch so Rhaenyra unter die Nase reiben. Aber bei ihr klingt das wirklich so total aufrichtig, dass sie wirklich einfach wissen will, wie es ihr jetzt geht. Das finde ich irgendwie auch spannend.
Obwohl ich auch immer denke, ich meine, wir haben ja schon auch ein bisschen gelacht, wie sie fliehen wollten, ne? In ihren sehr schicken Roben da irgendwie einfach irgendwie rauslaufen. Wo ich auch immer denke, ich meine, sie hat ja einen Drachen. Warum hätte sie den nicht fliegen können?
Stimmt eigentlich. Hätte sie den da gelassen.
Ne, also, weil es halt nicht unauffällig ist, wenn man mit einem Drachen irgendwo abhaut, glaube ich. Irgendwer würde es sehen.
Ja, aber ich meine jetzt, ob sie gesehen wird, wie sie wegfliegt, ist ja auch egal.
Ja. Aber dann wäre natürlich für Rhaenyra der Druck auch größer, sie dann in Old Town aufzusuchen, weil einfach dann noch diese Drachengefahr dort ist, die vielleicht neutralisiert werden müsste. Keine Ahnung.
Aber sie hätte ja nach Pentos fliegen können oder sowas. Also, weißt du, nach Essos insgesamt, also nach Osten.
Orangen verkaufen
in Essos. Würde sie da aufgenommen werden? Also das ist halt so die Frage, ob die ihr wohlgesinnt sind
ja,
oder nicht.
Ja, irgendwie Schmuck und Geld werden die ja auch haben. Also jetzt nicht die ganze Staatskasse, aber irgendwie finanzielle Mittel hatten die ja mitgenommen ungefähr auf ihrer Flucht.
Ja, oder sie verkaufen den Drachen. Da sind ja auch immer ganz viele in Essos scharf auf Drachen.
Was? Ein Name, der mir jetzt aufgefallen ist, Joffrey, ne? Und ich habe bei HBO Max geguckt mit deutschen Untertiteln und da steht tatsächlich Gottfried oder sowas in der Übersetzung. War das auch bei unserem Joffrey schon, den wir davor hatten in Game of Thrones so, dass sie den also eingedeutscht haben?
In der Serie nicht, aber Hannah, hast du die Bücher auf Deutsch zufällig mal gelesen?
Ich habe sie auf Englisch gelesen, sorry.
Ich kenne sie auf Deutsch auch nicht. Also wenn ihr deutsche Buchleser seid, schreibt uns gerne mal, ob King Joffrey dort King oder König Gottfried hieß. Aber ich glaube eher nicht, ehrlich gesagt.
Ja, ich nehme mich auch nicht, weil ich meine, Joffrey war immer so ein Name, der blieb tatsächlich, aber... Hat mich jetzt gewundert beim Lesen.
Ja, so, warte mal.
Genau,
Joffrey
soll ja zurückkommen. Ne? Ich glaube, Rhaenyra beauftragt auch, dass er sozusagen zurückkommen soll in die Red Keep.
Und zum Erben werden soll, also sozusagen in Stellung gebracht wird, falls irgendwas passiert oder sowas.
Das
ne?
kann Daemon dann gleich miterledigen, weil Joffrey hält sich ja im Vale bei Lady Jane auf, wo er eh hinreisen muss.
Daemon kriegt einfach die riesige Checkliste, die er abhaken muss.
Ja. Genau, also eine Sache, die ich auch noch zu dem High Septon sagen wollte, nur für Buchleser, es ist tatsächlich nicht der Constance, der ja eine der Hauptquellen in dem fiktiven Geschichtsbuch ist, auf dem die Serie basiert. Also da gibt es ja den Mushroom, den kleinen Narren, und es gibt dann eben diesen Kirchenmann Constance, der auch sehr judgy gegenüber Rhaenyra immer schreibt. Das würde natürlich passen zu seiner Performance hier, sondern der hier, der heißt laut IMDb Ballman, ist nochmal wer anders, nur nochmal als Info. Eine Sache, die wir auch übersprungen haben, aber ich weiß auch nicht, ob wir viel dazu sagen können, ist, dass Rhaenyra Jace als Geist durch den Flur laufen sieht. The air is thick of ghosts. Das ist natürlich schön für den Schauspieler, dass er nochmal einen Paycheck mitnehmen kann. Aber, weiß ich nicht, wie fandet ihr das? Wollt ihr da groß was zu sagen? Oder?
Ich frage mich halt, ob es da noch andere Geister gab, die wir vielleicht nicht gesehen haben. Wieder so wie der Cheese, der schon mal durchs Bild gelaufen ist. Oder irgendwie so wie bei House of Haunting Hill, wo man dann so in, weiß ich nicht, Spiegeln oder in Fenster simsen oder sonst irgendwo vielleicht noch andere Leute sieht.
Viserys wäre cool gewesen.
Das müssen wir nochmal gucken.
Ich glaube, nachher sieht sie ja auch Baylor und ich glaube, das soll einfach nur so verdeutlichen, dieses, dass sie gar nicht mehr weiß, was ist jetzt echt und was ist nicht echt. Ne? Weil anscheinend war ja Baylor wirklich da, Jace natürlich nicht. Mhm. Aber ich glaube, das war nochmal so ein bisschen das verdeutlicht ja auch nochmal die Folge, die so ein bisschen ja wie so ein Horrorfilm daherkam, dass man einfach auch nicht mehr... Ja. Dass sie auch nicht mehr sich vertrauen kann, was sie jetzt sieht und was sie nicht sieht, was stimmt und was nicht.
Aber ihr müsst mal Buchwissen andeuten. Ist bei Rhaenyra irgendwie der Spitzname irgendwas mit Mad Queen auch der Fall oder ist es ganz woanders?
Ich glaube, also, ich weiß nicht, ob ich dazu viel zu sagen würde. Anna, was denkst
okay.
du?
Also ich würde auch sagen, dass eigentlich eher nicht, wobei man ja auch sagen muss, das ist ja bei den Targaryens insgesamt, ne, so die Geschichte, auch wenn man da in ihre Ahnen schaut. Eigentlich ist sie ja bekannt gewesen auch als Kind als the Realm's Delight. Ne? Ich glaube, das haben wir auch in der ersten Staffel immer betont. Also eigentlich gilt sie als besonders gut und umgänglich und charmant.
Weil es gibt ja jetzt hier in der Folge ganz viele Andeutungen, dass es ihr gesundheitlich, psychisch nicht so toll geht. Und ich frage mich halt, ob das irgendwie auf irgendeine Art und Weise Zusammenbruch hindeuten könnte oder hinführen könnte.
Ach, ich denke, du bist im Krieg, Adam, ne? Du hast jetzt deinen Sohn und davor schon deinen anderen Sohn verloren, ne? Du hast vielleicht Krämpfe, ne? Also,
Sie hat die Red Bull Eyes, so, also, das ist auch so.
Ja, der Stress, also, du schläfst schlecht, ne? Da in dem neuen Bett und sowas. Also, ich denke, das ist Schlafentzug, genau. Also, ich glaube, da kommt alles irgendwie zusammen. Aber ich würde sagen, also, ich will auch nicht spoilern oder sowas, aber der Wahnsinn, sag ich mal, den wir jetzt auch bei Dani immer besprochen haben, würde ich hier noch nicht sehen. Bjarne, wie siehst du das?
Okay. Ja, ich kann das alles nachvollziehen. Ich glaube, sie schlägt sich gut für die Umstände, würde ich mal behaupten. Zu der Frage, also sie hat ja eben auch ihre Tage, wie wir dann später sehen. Das fand ich auch eine interessante Sache, die natürlich so im Buch nicht vorkommt, weil kein High Septon würde in einer Geschichtschronik das irgendwie für wichtig oder so halten, höchstens um sie...
Er wüsste es doch auch wahrscheinlich gar nicht.
Ja, stimmt, das auch, genau. Das ist auch noch ein guter Punkt. Aber das war eine interessante Buchänderung, weil im Buch blutet sie auch, als sie die Regierung beginnt, aber sie blutet, weil sie sich am Thron schneidet. Und das ist ja immer auch ein ganz, ganz ungutes Omen eigentlich für Herrscher, dass sie vielleicht nicht so sicher am Sattel sitzen. Fand ich eine interessante Änderung. Ich habe kurz überlegt, ob das irgendwie komisch ist, dass sie das jetzt aussagen, dass sie irgendwie damit gleich zeigen wollen, ja, okay, Frauen in Macht haben irgendwie da den Nachteil oder so. Aber ich glaube, es sollte eigentlich eher aussagen, und die Folge wurde ja auch von Frauen inszeniert und geschrieben, dass Frauen on top auf allem auch noch sowas dann machen, also ertragen müssen und trotzdem natürlich sich nichts anmerken lassen können, während dann zum Beispiel ein Viserys, also ein männlicher König, so sich in seine Man Cave zurückziehen kann und einfach viel, viel leichter das alles irgendwie aushalten kann. Ich weiß nicht, was denkt ihr?
Das hatte ich mich auch gefragt, Bjarne, weil ich finde ja immer, es gibt ja auch immer noch viele Männer, die sagen, irgendwie Frauen können nicht in Führungspositionen sein, weil sie ihre Tage haben. Und wenn sie irgendwie ihre Tage haben, sind sie irgendwie hysterisch und verrückt und ich weiß nicht was. Oder Frauen können nicht ins Weltall fliegen wegen ihrer Tage oder ich weiß nicht, hier Kampfpilotinnen sein oder sowas. Also ich bin ja auch immer ein großer Verfechter, dass natürlich wir Frauen alles tun können, auch wenn wir unsere Tage haben. Aber ich würde dir auch recht geben, ich glaube, das war eher hier gezeigt worden im Sinne von, und dann kommt auch noch das, so ungefähr. Und damit gehen wir auch noch um und halten trotzdem sozusagen alles zusammen.
Es ist natürlich auch so dieses Stigma und dann die optische Funktion dieser ganzen Sache. Also wenn man jetzt sehen würde, dass sie untenrum blutet in so einer offiziellen, weiß nicht, bei so einem Bankett oder sowas, dann gibt es halt diese konservativen Leute, die denken würden, hohoho, die blutet, keine Ahnung, die hat sich nicht im Griff oder sowas. Deswegen muss sie halt auch, da ist ja diese kurze Dialogzelle von wegen, ja, ich habe dir irgendwie neue Kleidung zurechtgelegt. Also auf sowas achtet sie dann, glaube ich, auch einfach bei so öffentlichen Veranstaltungen, dass das halt nicht irgendwie in Anführungszeichen negativ daherkommt, aber sonst alles, was ihr gesagt habt, ja.
Genau, und das wissen sie natürlich, wie sie damit umgehen, ne? Also was sie da, keine Ahnung, ich meine Tampons oder sowas gab es natürlich nicht. Also ich schätze mal, dann werden da irgendwelche, ne, ich weiß nicht, schmalere Kissen irgendwie vielleicht eingenäht oder benutzt oder ähnliches. Ne? Aber es ist trotzdem auch extrem nervig. Also ich denke ja immer, ich finde, man sieht ihr ja förmlich an, wenn sie auf den Thron sitzt, unabhängig davon, wie unbequem der Thron ist. Aber auch, weißt du, wenn du dann irgendwie Rückenschmerzen hast oder wie gesagt, einfach Krämpfe oder sowas und dann denkst du auch noch so, jetzt sitze ich hier noch auf so einem vollgesaugten Kissen oder so. Das ist einfach unangenehm.
Ja. Wir können gerne ein bisschen vorausspringen und auch über diese Audienzszene reden mit dem Volk, die natürlich nochmal alles unterstreicht, wie schwer das ist, allen recht zu machen. Wie hat euch das gefallen?
Welche Audienzszene meinst du jetzt? Die Höhle der Löwen-Szene, wo sie sagen, dass sie Probleme haben? Oder?
Ja, genau.
Ja, okay.
Die Höhle der Drachen,
natürlich.
Dragon's Den.
Höhle der Drachen, genau. Ja, also ich meine, wir hatten die ja auch schon mal mit Alicent so ungefähr gehabt, oder? Wo es ja auch so was Ähnliches gab oder mit Viserys tatsächlich. Das Volk hat halt immer irgendwelche Verlangen und sowas.
Immer
und
nur am Nörgeln.
Da musst du natürlich, richtig, da musst du natürlich schauen, was du denen geben kannst, je nachdem, was die Ressourcen sind und so und wo du dir das Geld herholst. Aber verständlich, die eine Frau sagt dir dann auch so, ich bin nicht unschuldig, was das angeht und ich möchte nur auf das Problem aufmerksam machen. Das ist natürlich auch mutig. Aber da hatte ich halt auch manchmal so ein bisschen die Vibes von wegen, was macht sie jetzt? Und wird sie irgendwie ausrasten oder wird sie das hinnehmen oder saugt sie das erstmal auf und reflektiert darüber. Also da fand ich auch wieder wirklich sehr interessant zu sehen, wie sie damit umgeht, welche Lektionen sie zieht, wie sie sich beraten lässt und was sie dann im Endeffekt ableitet daraus. Weil dann gibt's ja diese Bankettszene und was sie da auftischt, fand ich halt mega. creepy. So.
Also ich fand generell, ich habe das eher gesehen wie auch so ein Vergleich zu der Szene, als Aegon, ne, König ist und dort
Aegon, ja, stimmt.
Ne, sozusagen mit dem Volk umgeht, dass natürlich Rhaenyra hier sehr viel schlauer, ne, agiert. Wie gesagt, weil sie wahrscheinlich ja auch durch Viserys einfach mehr vielleicht auch gelernt hat oder vorbereitet wurde diesbezüglich und irgendwie auch das Bessere will. Ich fand interessant, dass wir hier Sylvie wieder gesehen haben. Das fand ich ganz schön. Und ich glaube, wenn wir uns erinnern, ne, Sylvie war ja auch die Sexarbeiterin, ne, die Aemon sozusagen da im Bordell entjungfert hat und auch ja mit ihm da eine Beziehung, wenn wir es mal so nennen wollen, eingegangen ist. Und ich fand auch interessant, dass sie halt ihr auch halt erzählt, was da passiert ist mit den Reichen. Das hätte sie ja sonst gar nicht mitbekommen.
Eine Szene, die wir jetzt kurz übersprungen haben, dreht sich um Corlys, der natürlich auch ein Anliegen hat und als wahrscheinlich wertvollster Verbündeter Rhaenyras vielleicht auch gute Gründe hat, irgendwas als Gegenleistung zu erwarten. Er ist ja beim Dinner zusammen mit seinen künftigen, hoffentlich legitimierten Söhnen, wie er denkt, Alan und Adam. Und Rhaenyra ist aber nicht begeistert von der Idee, die beiden zu Velaryons zu machen. Und da auch für mich ein ähnliches Dilemma, wie soll man Darren töten oder nicht, sollte man Corlys das nicht einfach geben, unabhängig davon, was das jetzt für ein Image abgeben würde. Weil ich persönlich hab's auch gar, ich würde es gar nicht als so großes Problem sehen, dass sie jetzt darüber ihre Macht verlieren würde.
Ja, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Ich weiß halt nur nicht, ob das im Vokabular des von Westeros da ist, ob die Racist-Karte da gezogen wird. Weil ich meine, er sagt halt, er ist halt so höflich und sagt es halt nicht. Aber es wirkte halt unterschwellig immer so, dass das ihr Problem auch sein könnte. So hatte ich irgendwie so unterschwellig den Eindruck. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gelesen hattet, aber was hätte sie denn sonst für eine, also natürlich die Gefahr um ihren Thron und so, aber was würde sie verlieren sonst, wenn sie es einfach machen würde, habe ich mich gefragt.
Ach, interessant, Adam. Ich habe da, die Racist-Card habe ich nicht gesehen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das gar nicht irgendwie eine Rolle spielt in Westeros mit den Velaryons. Aber es geht natürlich darum, dass jetzt ihre Machtposition sowieso nicht besonders stark ist. Also sie... Aegon, Aemon, alle laufen irgendwie noch rum, in Anführungsstrichen. Sie hat ihre Krönung noch nicht. Sie hat noch nicht die Macht, die sie eigentlich haben will. Und sie stellt natürlich ja auch ihren Sohn, dann Joffrey, will sie natürlich auch sozusagen als Erbe irgendwie darstellen. Und dann wird nochmal diese ganze Gerüchteküche aufgewärmt von damals, dass ihre Söhne halt alle Bastards sind. Und ich meine, das war ja schon auch sehr... sehr dominant, dieses Gerücht, was da herrschte. Und ja auch wahr, müssen wir ja sagen. Also es stimmt ja auch noch. Und da hat sie natürlich Schiss, das Thema einfach wieder aufzumachen. Und sagt halt auch wieder, oh Gott, wir müssen warten. Aber wie du schon sagst, ich denke immer, du hast so ein paar Leute in deinem Gefolge, die du, finde ich, auch irgendwie gut stellen musst. Du hast irgendwie Corlys, der seine gesamte Familie verloren hat. Sein Sitz brennt irgendwie da von dem Piratenangriff. Tja. Er hat irgendwie gar nichts gerade und will das irgendwie wieder richtig machen mit seinen Söhnen. Dann hast du hier Sir Hugh und Sir Ulf, die irgendwie einfach nur ein Haus haben wollen. Und Hugh will irgendwie, dass es seiner Familie gut geht. Und Ulf will irgendwie ein bisschen sozusagen Anerkennung für das, was er tut. Und ich finde, allen wirst du nicht gerecht, obwohl es, sage ich mal, selbst auf kleinerer Ebene relativ einfach wäre, ihnen gerecht zu werden. Da gebe ich dir recht.
Ich denke mir halt, so schlimm kann dieser Skandal mit Joffrey nicht sein, weil das Volk hat ja sowieso auch so viele andere Sorgen gerade, also allein, dass sie hungrig sind. Ich glaube, das ist jetzt nicht das große Thema dann, wenn Rhaenyra jetzt hier die Velaryons legitimiert und einfach im Gegenzug, wenn sie jetzt sich das mit Corlys verscherzt und wir sehen ja dann noch später, wie wütend er wirklich ist. Also ein Ausraster, für den sein Bruder Waymond tatsächlich auch seinen Kopf verloren hat damals. Also wenn er jetzt weg ist, dann verliert sie ihre komplette Flotte. Sie verliert einen Drachen vielleicht mit Adam. Und ich weiß nicht, also ich finde, sie sollte es ihm einfach geben.
Aber ihr müsst mir eine Sache nochmal erklären, ja? Also ich meine, das Bastardwort wird ja gesagt. Von wie vielen Männern hat jetzt Rhaenyra Kinder? Also ich meine, wer sind die Väter von ihren Kindern nochmal? Sorry, dass ich das nochmal wissen muss, aber ich glaube, viele Zuschauer und Zuhörer wissen es vielleicht auch nicht so.
Genau, sie hat insgesamt 5 Kinder, oder? Mhm. Ich glaube, ja, 5 Kinder. Und zwar 3 Söhne von eigentlich Laenor, also dem Sohn von Corlys. Aber Laenor lebt ja auch noch, ne, hier in der Serie. Aber sie haben ja sozusagen es nicht geschafft, also Kinder zu zeugen, weil Laenor schwul ist. Und sie hat also die Kinder mit den Strong bekommen. Da aus Harrenhal, ne? Also es sind die Strong Boys in Anführungsstrichen, auch mit den braunen Haaren. Und dann hat sie ja nochmal Daemon geheiratet, also richtig. Und mit ihm hat sie 2 Kinder.
Ja, okay. Die noch sehr jung sind auch. Das finde ich auch interessant, nur so als Nebennotiz. Aber es heißt ja immer, oh, die Targaryen-Gene sind ach so überlegen und so. Aber wir sehen dann jetzt dass vielleicht, wenn es sich bewahrheitet, der rothaarige Bub, der Darren, auch eher die Haarfarbe von den Hightowers hat, also nicht das Targaryen-Blond, das Rhaenyras Söhne, das Strong schwarz als Haare hatten, auch nicht das Blond der Targaryens, zeigt vielleicht auch so ein bisschen das...
Aber ist es nicht Genetik einfach tatsächlich? Ist es nicht Mendel, so die rezessiv und dominante Gene und
genau,
so?
Genau, nur dass die Targaryens einfach nicht irgendwie dominant sind, was, glaube ich, gerne viel behauptet wird. Und da sind ja noch andere Sachen, wie dass die feuerfest sind und so, die sich ja auch nicht unbedingt bewahrheiten.
Wenn wir Biologen haben, gerne nochmal eine Mail schreiben, was die Gene angeht und sowas.
Ich habe auch blonde Haare, meine Eltern und meine Familie ist komplett braunhaarig.
Ah, wild. Wir sind ein bisschen durcheinander gekommen. Ich muss mal schauen, dass ich uns wieder auf Kurs bringe. Eine Szene, die wir vorhin ein bisschen übergangen haben. Es geht ja auch um ein Thema, auch vielleicht, wo man als Königin sich mehr Gedanken drum machen muss, ob man will oder nicht, wie man sich auch optisch präsentiert. Also da geht es jetzt um ihre Krönung, wo sie überlegt, welches Accessoire jetzt die richtige Botschaft aussendet. Und da stehen ja einige Sachen zur Debatte. Habt ihr da, für welche Option würdet ihr plädieren oder was habt ihr aus der Szene mitgenommen?
Ja, ich glaube, es ist halt immer wichtig, dass, wenn es hier um die Krönung geht und generell auch in Westeros, dass du halt so Zeichen setzt, ne, und Symbole setzt. Also, dass sie die Krone hat von Viserys hat sie, glaube ich, ne, die Krone, also von Jaehaerys ist es, glaube ich, die alte Krone. Dass sie hat natürlich kein Schwert zum Beispiel. Wir haben ja eingangs auch schon gesprochen, dass die Greens eigentlich viel mehr valyrische Schwerter haben, die da irgendwie bedeutsam sind. Und zum Beispiel das bedeutsamste Schwert hat ja Aemond, ne? Also, ich glaube, hier Blackfyre, ne? Das hat er von der einen Schwester von Aegon the Conqueror. Ich weiß gar nicht, von Visenya, glaube ich.
War das Visenya, ne? Nee, das ist Black Sister, das hat Daemon so.
Ah, oder? Stimmt.
Dark Sister.
Dark Sister, genau. Und Blackfyre, ja. Aber er hat
das
Blackfyre.
War das von Aegon.
Und das, ah ja, stimmt, genau.
Von also dem Oberer Aegon.
Und dass diese Zeichen natürlich wahnsinnig wichtig sind. Und ich finde natürlich auch interessant, wie so ein PR-Problem. Ne? Setzt du jetzt ganz viel Schmuck an? Legst du ganz viel Schmuck an, weil du denkst, das zeigt, dass du die Königin bist? Oder lässt du ihn weg halt in Zeiten, wo die Bevölkerung hungert? Und ich glaube, das sind einfach, ich fand schön, dass das Thema einfach auch mit diskutiert wird.
Mhm. Ja, das stimmt schon.
Genau.
Und ich meine, sie ist jetzt auch nicht die Person, die sich da jetzt irgendwie in so... Weiß nicht, es gab bei 300 ja diesen einen Xerxes, glaube ich, der hatte halt komplett so ein Golddring um seinen nackten Körper und deswegen halt jetzt nicht so eine Person, das würde jetzt nichts, was Rhaenyra machen würde, sondern sie hat halt eine repräsentative Krone und dann so ein bisschen halt das und dann geht sie da halt hin. Ne?
Ja, aber andererseits wissen wir ja auch, dass es schon auch wichtig ist in dieser Welt von Westeros, dass halt die Targaryens auch was Besonderes sind, ne? Und das macht ja auch Daemon immer wieder deutlich, ne? Wir sind eigentlich gottähnlich. Wir können die Drachen bezwingen. Und alles, was das natürlich schmälert, schmälert auch den Anspruch des Königsein, ne? Des Herrschersein. Wenn jeder hergelaufene Bastard und vielleicht sogar noch nicht mal der targarisches Blut hat, einen Drachen fliegen kann,
Ulf,
ne? Dann ist natürlich, genau, Ulf hat ja targarisches Blut, aber jetzt zum Beispiel, ne, also im Buch dann, wenn jemand, der kein targarisches Blut hat, sogar auch einen Drachen fliegen kann, dann ist natürlich die Frage, brauchen wir denn überhaupt noch eine Krone? Also brauchen wir überhaupt noch eine königliche Familie, die da irgendwie besonders ist?
Genau, ja. Zwei Szenen,
brauchen wir eine Monarchie, weißt du? Das denken wir ja auch immer, auch jetzt in England oder sowas, weißt du? Durch diese ganzen Riten und Rituale und Traditionen ist es ja irgendwie was Besonderes. Aber ist es wirklich was Besonderes oder ist es eigentlich nur irgendwie Fake?
Ja, ist ja auch dasselbe mit der Kirche. Die Kirche muss sich auch besonders stylisen, um überhaupt diese Aura zu haben und dadurch ein Gewicht auch. Ja. Das Stylisen sehen wir dann auch in der Ritterschlagszene, wo sich Ulf jetzt einen eigenen Namen geben darf.
Beste Szene der Welt. Auf gar keinen Fall darfst du dich Targaryen nennen.
Was ist mit Schmergaryen oder so?
Oh Mann, ey. Das war schon Comedy Gold, finde ich, wie sie reagiert hat.
Ja.
Ja, aber da auch wieder, ne? Siehst du deutlich, nein, natürlich soll nicht ein hergelaufener Bastard jetzt irgendwie der große Targaryen sein. Mhm. Und Ulf ist ja auch noch ein Trinker und ne, sieht irgendwie auch luschig aus und sowas. Das soll halt nicht die heilige Targaryen-Familie irgendwie schmälern.
Ja.
Ja, aber was ist jetzt die Bedeutung von dem White? Gab es da irgendwie sonst irgendwas? Ist es nur wegen seiner Haarfarbe oder Bartfarbe oder gibt es da irgendwie noch einen Hintergrund? Oder ist es wirklich so improvisiert von wegen, ja, dann bin ich halt The White?
Es ist, weil es im Buch so ist. Deshalb sagt er auch White.
Aber ich meine, Hugo the Hammer, das haben wir auch davor schon gesagt. Ich weiß nicht, ob das davor schon etabliert worden ist jetzt. Und Adam of Hull, das sind ja auch schon Sachen, die wir gehört haben, oder?
Genau, ja. Ja, Hugh Hammer ist einfach sein Name. Und ja, ich habe jetzt auch keine größere Verbindung bei Ulf gesehen, warum sie das jetzt erklären, ob er irgendwie hinter Rhaenyra an der Wand irgendwas Weißes gesehen hat oder so und einfach spontan entschieden hat.
Ja, aber ich habe mal geschaut. Ja. Ich schaue gerade noch mal hier Silverwing, die Beschreibung. Ne, ist ein Female Drache, ein weiblicher Drache und soll natürlich also silberne Schuppen haben und blaues Feuer speien. Aber vielleicht ja auch in Bezug auch zu dem Drachen, den er reitet.
Ja, aber der ist ja silber und nicht weiß.
Ja, aber silber und weiß ist ja also jetzt relativ close auch.
Ja, genau. Also falls ihr irgendeine Idee habt, warum jetzt das White da reinkam, gerne Bescheid sagen nochmal. Oder, oh gut, ich habe eine spontane Idee. Vielleicht ist das eine kleine Andeutung, dass er irgendwie in Opposition geht, weil es ist ja Team Black und er sagt, okay, aber jetzt bin ich White.
Okay.
Ganz subtiler Ulf auf einmal. Ja, ich weiß nicht. Genau, die Szene haben wir ansonsten, glaube ich, auch schon ein bisschen angedeutet, dass sie es trotzdem geschafft hat, obwohl sie ja den dreien jetzt hier den Ritterschlag gegeben hat, dass sie alle ein Stück weit verärgert oder beleidigt hat, weil Yu kriegt kein Haus und wo er mit seiner Frau dann halt in Sicherheit leben kann. Adam darf kein Velaryon sein, ist irgendwie unterm Strich leider doch kein großer Erfolg. Wir sehen dann später eine Sache, wo Rhaenyra ausnahmsweise jemanden mal wirklich auch etwas gibt, was derjenige erfragt, nämlich Alicent, den Leichnam von Otto, den Alicent nach Oldtown zurückschicken will. Wir wissen eben auch, sie ist sehr religiös und das hat eben einfach auch eine Bewandtnis, dass er ordentlich bestattet wird. Und das fand ich eine super spannende Szene, weil ich mir das auch die ganze Zeit dachte, das könnte man ja machen, wenn das irgendwie zwischenmenschlich drin ist. Rhaenyra fragt ja so ein bisschen um den Rat auch von Alicent, wie man eigentlich regiert. Mm. Also, dass sie da so über ihren Schatten springt, das fand ich super. Super spannend.
Ich fand sowieso, beide gehen sehr respektvoll miteinander um. Also Alicent kommt ja auch zu ihr und entschuldigt sich und sagt, oh Gott, ich war irgendwie ein bisschen zu sharp hier in meiner Reaktion. Und wie du sagst, ich hätte mir so gewünscht, dass sie einfach fragt, ob Alicent nicht gerade dieses Klein-Klein, ich bestell die Kerzen und Co., ob sie das nicht hätte übernehmen können. Also wie praktisch. Natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn dann sozusagen jemand von den Greens da auch so viel Macht und Einfluss weiterhin hat. Aber generell fand ich das wahnsinnig schön, weil es ja auch dafür spricht, dass die beiden sich eigentlich verstehen und mögen, in Anführungsstrichen. Und dass wir nicht wie jetzt im Buch als Vorlage, wo wir ja schon, wie du auch vorhin sagtest, das ist ja von bestimmten Männern auch geschrieben, die Teile, dass die natürlich immer schreiben, oh Gott, die haben sich so gehasst und sind hysterisch und verrückt irgendwie, die Frauen.
Ja, und sie sagt natürlich auch, du kannst nicht herrschen und gleichzeitig deine Ideale bewahren. Das fand ich sehr spannend so als Satz, weil es ja auch wahrscheinlich der Fall ist. Ich meine, sobald du an die Macht kommst, hast du halt gewisse Pflichten und ihr Vater war da irgendwie eine Ausnahme, weil er irgendwie in so einer eigenen Welt gelebt hat. Siehe diese komische Modellstadt, die er sich da ja irgendwie zurecht gemacht hatte und all das. Und weiß ich nicht, das war halt auch, weil er tatsächlich ein privilegierter weißer Mann war, sozusagen, wahrscheinlich auch.
Und privilegierte Zeiten auch. Es waren einfach Friedenszeiten und ein Friedenkönig, also Friedenskönig kann man leicht sein.
Ja, deswegen hätte er es da einfach in der Situation sehr viel leichter gehabt als irgendwie eine der beiden Frauen in der gleichen Lage. Ja,
ich würde sogar sagen, dass Viserys gar nicht regiert hat. Also er hat sich mit ganz vielen Sachen einfach gar nicht beschäftigt. Der hat in seiner eigenen Welt gewohnt, genau wie Alicent sagt.
Ja, du musst halt immer Entscheidungen fällen, die halt blöd sind. Also wir sehen ja auch, es gibt irgendwie keine richtige oder falsche Entscheidung. Wenn du Otto Otto köpfst, dann weißt du nicht, wo das Geld ist und verprellst irgendwie Alicent und Co. Wenn du ihn nicht köpfst, ist es wieder ein schlechtes Zeichen, dass du irgendwie schwach bist und nicht, dass es keine Folgen hat, wenn man rebelliert gegen dich. Also es gibt immer nur schlechte Entscheidungen de facto.
Ja. Ob das jetzt eine schlechte Entscheidung ist, ist dann auch eine große Frage, die sich vielleicht in Zukunft zeigen wird. Aber wir haben hier vielleicht so die interessanteste Szene der ganzen Folge, das große Rattendinner von Rhaenyra. Sie hat eine ganz besondere Ratatouille zubereitet für ihre noblen Herrschaften. Und da wirklich eine ganz ehrliche Frage. Ich meine, die wirklich ernst, würdet ihr das essen? Weil ich finde, es sah nicht so schlecht aus. Die Ratten waren ja richtig durchgebraten und alles. Ich weiß nicht.
Also als Vegetarier seit, wie alt bin ich? 30 Jahren würde ich das nicht essen, natürlich. Meine Notizen dazu waren so ein bisschen, sie scherze so wie Mutti Merkel jetzt bei ihren aktuellen TV-Auftritten so. Und ich dachte mir erstmal, was macht sie da eigentlich so? Und dann merkt man erst halt, wie die Stimmung kippt. Also sie macht ja halt wirklich so ein paar Gags, die so ein bisschen Mom-Joke-Charakter hatten. Und das fand ich halt witzig. Und dann die anderen Leute so mit ihrem schelmischen Lächeln und ihren Arsch kriechen, bis sie dann irgendwie ihre Platten da aufdecken und sehen, ha, hier, ihr habt ihr Ratten. Und jetzt seht ihr, wie sich das Common Folk fühlt. Also das fand ich schon so ein bisschen hardcore tatsächlich von ihr.
Ja, ich finde, man merkt da auch so ein bisschen noch diesen Schalk. Ich weiß gar nicht, ob man es so nennen kann, von der früheren Rhaenyra, ne? Also, dass sie ja auch sehr so ein bisschen cheeky war und ja so ihr Ding auch gemacht hat, wenn wir daran denken, dass sie sich, ne, rausgeschlichen hat und Party gemacht hat und da ja auch mit, ne, mit Sir Kristen geschlafen hat und Co. Und ich finde, hier merkt man so ein bisschen, wie du sagst, Adam, da diese Witze in Anführungsstrichen, wo man auch denkt so, haha, ist es nicht ein bisschen zu früh, vielleicht darüber zu lachen? Hm? Und dann kommt halt das Rattendinner und, ne, die Aussage, dass also die Goldcloaks gerade schon in den Häusern sind von den Reichen und die Sachen mitnehmen, fand ich schon eine mega gute Szene. Und ich fand auch gut, dass Rhaenyra das gemacht hat, einfach um, also zum einen natürlich, um ihr Problem mit, ihr finanzielles Problem zu lösen, aber auch um den Adligen auch zu verdeutlichen, dass ihr Tun auch nicht folgenlos bleibt.
Ist es eine Sache, die es in dem Buch auch gibt, tatsächlich, dieses Rattendinner?
Nee, also Rhaenyras Rattenrazzia.
Ach, wirklich nicht?
Das ist wirklich eine Erfindung der Serie.
Ach, krass.
Und es gibt nur einen einzigen Verweis, ich habe extra mal nachgeschaut. Alicent erwähnt einmal in diesen Zeiten, wo Rhaenyra gerade die Stadt erwähnt hat, dass jetzt, also wenn die Katze aus dem Haus ist, damit meint sie Aemond, der eben nach Harrenhal aufgebrochen ist, dann tanzen die Ratten auf dem Tisch. Damit meint sie eigentlich also das allgemeine Chaos, und im Buch ist es auch eher so, dass Alicent da überhaupt gar keine, Hannah hat es ja schon gesagt, die werden immer so beschrieben, dass sie sich die ganze Zeit einfach nur hassen, die zwei Frauen, und sie stänkert eigentlich nur die ganze Zeit und macht dann auch irgendwie so Vorschläge wie, ja, wir können ja doch mal jetzt nochmal schauen, ob hier die hohen Lords für dich stimmen würden und so. Und dann weiß natürlich Rhaenyra auch, dass die niemals für eine Frau stimmen würden. Das ist so der einzige Bezug mit Ratten.
Interessant. Und dann ist ja Dan Fogler langsam da, und da wird vom Haus Manderly gesprochen, wo ich auch wieder so ein bisschen lost war. Da müsstet ihr mich, glaube ich, auch nochmal abholen und vielleicht auch ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen. Was hat es mit dem Haus nochmal auf sich?
Ja, ich glaube, soll ich einen reingehen?
Ja, machst du gern, ja.
Also ich glaube, Manderly ist einfach ein interessantes Haus, weil das eigentlich sehr, sehr stark mit dem Norden verbunden ist. Also sehr, also wir haben es ja auch schon, glaube ich, bei Game of Thrones auch mit Jon Stark, glaube ich, erwähnt, auch das Haus Manderly. Es ist aber eigentlich kein Nordhaus. Also wenn man mal so auch das Sigil sich anschaut, das Wappen, das ist ja so ein nicht mehr Jungfrau, sondern mehr Mann. Ich weiß gar nicht, ob man den so nennt. Also ja. Es kommt eigentlich aus der, oh Gott, aus der Reach, glaube ich, wenn ich richtig bin, und wurde dort aber vertrieben und hat sich dann, hat sehr viel Macht und Einfluss auch im Norden, weil sie sozusagen die Herrscher in Anführungsstrichen sind von Whiteharbor. Und Whiteharbor ist halt auch ein großer Hafen und einfach sehr, sehr einflussreich und mächtig im Norden.
Ja.
Okay.
Ja, ansonsten dieser neue Charakter, Sir Torrhen Manderly, glaube ich, werden wir dann in Zukunft einfach sehen, welche Funktion er jetzt hier in der weiteren Geschichte spielt. Aber ich kann, glaube ich, schon sagen, dass er auf jeden Fall gekommen ist, um zu bleiben in der Serie.
Aber die haben Geld oder könnten die, so sind sie so schatzmeistermäßig unterwegs?
Die
oder?
Haben sehr viel Geld und sehr viel Einfluss natürlich, weil natürlich so ein Hafen zu besitzen und so eine Stadt, also mit Hafen sehr, sehr, sehr viel Einfluss und Geld und Macht bedeutet. Deswegen ist er ja auch recht. Ich meine, er sagte ja auch, ich meine ganz ehrlich, du bist schuld, dass die Leute hungern, denn ihr habt ja die Blockade aufrechterhalten.
Ja, da fand ich auch eine interessante Begegnung. Der wirkt schon auch wie so ein kleines, so ein cleverer Kerl wie der Ormond Hightower. Also es kommen ein paar neue Spieler ins Spiel, die das auch interessanter machen.
Genau.
Ja, aber sie sagt ja auch, dass sie sich erinnern wird. Also ihr her memory is long, sowas in der Art, sagt sie ja auch. Also ich meine, da sind die Fronten schon verschärft sozusagen.
Ja, ich wusste nicht genau, ob sie ihn schätzt, weil er sozusagen ehrlich ist und mächtig ist, ob sie ihn mit aufnimmt in ihrem Rat oder ob das halt ein Feind wird und Gegner. Also das weiß ich gar nicht.
Ja, ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass sie ihn auch interessant findet. Und allgemein Emma Darcy, die Performance jetzt auch in dieser Rattenszene, die fand ich auch richtig schön, weil da einfach so viel Humor auch drin war. Auch Matt Smith, finde ich, hat sehr viele lustige Momente in der Folge auch. Eben mit seinem ganzen Ansatz, hör, wir können doch einfach alles niederbrennen. Also das fand ich irgendwie auch bei der Folge, obwohl alles stressig und horrorfilmartig war, war auch sehr viel Humor mit dabei. Ja. Wir sehen dann einen Moment, ich habe ihn am Anfang schon angeteasert, Missari an der Kutsche, sorry Hannah, aber die beiden, die sind ja auch auf einer Mission, sie verteilen Brot an die Armen, und da frage ich mich auch, ist das ein kluger oder nicht so kluger Schachzug, besonders weil Rhaenyra ja auch darauf achtet, dass sie irgendwie königlich wahrgenommen wird, welche Kleidung sie trägt und so weiter, dass sie sich da so mit dem gemeinen Volk herumtreibt und wirklich so denen das Brot in die Hand gibt. Also ich glaube nicht, dass das irgendein Targaryen-König jemals gemacht hat. Nicht mal Jaehaerys, der ja von allen so groß noch geliebt wird, der gerechte König. Ich glaube, auch der saß eigentlich nur in seinen Mauern und war so ein bisschen ein Mysterium dadurch auch.
Ich fand das eigentlich ganz schön, die Szene, weil ich glaube, sehen wir nicht auch schon eine ähnliche Szene irgendwie in der ersten Staffel? Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich habe mich nur gefragt, es dauert ja ewig. Also ich meine, wir sehen dann ja, wie die beiden das verteilen, und dann nimmt sie irgendwie so zwei Kartoffeln, eine Zwiebel, ein so ein eingepacktes Geschenk und gibt dann einer Person irgendwie was. Da dachte ich mir, oh Gott, ich finde, sie war auch relativ wenig geschützt. Ich denke ja immer, oh Gott, nicht, dass da irgendwie etwas ausbricht, dass sie überrannt wird mit Miss Harrier da oben und die Leute natürlich, die hungern, da irgendwie das Essen wollen. Also das, ich glaube, es soll einfach nur verdeutlichen, dass sie das Beste für die Bevölkerung möchte. Und dass jetzt auch das Essen, aus den Kellern und sowas der Reichen natürlich jetzt auch vorhanden ist. Wie lange das halten wird, wird ja auch gesagt, es wird jetzt nur ein paar Wochen mehr halten, ne? Wir brauchen irgendwie eine andere Lösung. Aber ich fand das eigentlich ganz schön. Ich mag auch immer, dass wir dann die Kirche sehen und das sozusagen, es ist so ein bisschen wie Worldbuilding, ne? Wir sehen die Bevölkerung, wir sehen die Stimmung so ein bisschen in King's Landing.
Eben, und ich meine, was wirst du dir als Common Folk People merken? Dass da eine Königin ist, die dir persönlich irgendwie Essen ausgegeben hat oder weiß ich nicht, was anderes. Also ich glaube, das wird sich rumsprechen über Word of Mouth und dann ist es so gut fürs Image tatsächlich.
Ja,
oder auch, könnte dass gut sie fürs nicht, Image so, sein. Nicht so gefährlich wirkt. Ne? Ich meine, sie ist da gelandet mit ihren Drachen. Wir erinnern uns an die letzte Folge, wie sie da mit den Drachen über King's Landing flog, wo ja die Leute auch Angst haben. Und jetzt sehen sie sie irgendwie als nahbare Herrscherin, die Essen verteilt. Ich glaube, das war ein guter PR-Move.
Ist vielleicht mein Toxic-Trait, aber so in Fantasy-Kontexten, also ich tendiere eher zu Daemons Meinung, glaube ich. Das ist besser. Also Missaria sagt ja, das Volk soll dich lieben, aber wenn das kippt, dann wird das Volk dich halt hassen. Aber wenn du gefürchtet wirst wie ein Aemond, dann ist das, glaube ich, alles ein bisschen stabiler vielleicht. Also ich weiß nicht.
Oh Gott, Bjarne, du bist voll der Diktator.
Hä? Das ist doch gar nicht, was ist daran stabil? Also wenn die Fiktion eins gelehrt hat, dann, dass das Böse meistens gestürzt wird und dann doch irgendwie, dann auch nur kurz vielleicht, weil sich dann wieder neue Rebellionen oder neue Imperien bilden. Dass du auf jeden Fall dein Fett wegkriegst als irgendwie Schurke.
Ja, ich meine, im Fantasy-Setting ist, keine Ahnung, ja. Schreibt uns gerne.
Aber sprechen wir noch über die Daemon- und Rhaenyra-Szene mit, wo sie dann Valyrisch sprechen?
Ja, mach gern.
Ja, also ich meine, das war ja auch so diese Sache, also A macht natürlich Daemon diese ganzen Geldeintreiber-Sachen ganz gerne, kehre mit Gold oder irgendwie Zusagen für irgendwie Steuern zurück und so. Und sie sagt ja dann das Interessante, wenn ich nicht mal meine Stadt managen kann, wie kann ich dann das ganze Reich managen? Und das ist halt so ein interessanter Konflikt, der sich ihr jetzt da offenbart. Und er sagt halt auch so diese Machtfantasie, Gott, Targaryen-Sache von wegen, dein Vater hat irgendwie 3 Drachen, du hast 6, also du könntest dir alles nehmen, was du wolltest und hättest irgendwie folgiges Backup dafür. Aber sie muss halt irgendwie auch die Waage halten. Und natürlich könnte sie jetzt alles in Schutt und Asche legen. Und da ist ja auch dieser eine, wie heißt der? Dragonkeeper oder so, der dann irgendwann berichtet und der sagt, ja, alle sind tot außer mir und wenn du jetzt angreifen würdest, dann würdest du dein Volk angreifen. Also dieser Konflikt, der da die ganze Zeit schwebt, ob sie jetzt irgendwie ihr Volk irgendwie opfern würde oder angreifen würde, um Rache zu üben bei sowas. Und diese ganzen Konflikte, die da in ihr schwelen, die finde ich sehr, sehr interessant jetzt aufgebaut, auch zum Schluss in der Folge.
Hannah, möchtest du noch was dazu sagen?
Ja, ich finde auch spannend, diese Überlegung, natürlich mit 6 Drachen kannst du wahnsinnig viel einnehmen. Ne? Ich glaube, ihr erwähnt sogar auch explizit Dorne. Ne? Wir haben ja Dorne.
Und Essos und die Free City
genau,
und so.
Genau, gar nicht erwähnt, weil Dorne ist natürlich jetzt nicht im Reich integriert. Ne? Also Dorne ist noch unabhängig in Anführungsstrichen und spielt jetzt auch hier erstmal keine Rolle im Dance of the Dragon. Aber natürlich, also ich meine, es wird nochmal deutlich, wie auch Bjarne sagte, einfach du, was für eine Macht du eigentlich hast mit 6 Drachen. Ich würde ja auch immer denken, oh Gott, ich meine, Vega fliegt da immer noch rum und Aemond, also so ganz sicher ist sie da nicht. Bevor ich da irgendwie nach Essos fliegen würde, würde ich erstmal gucken, dass zu Hause alles im Lot ist. Aber ich glaube, wie du sagst, Adam, es verdeutlicht ja auch nochmal, mit einem Drachen rumfliegen und Sachen zu verbrennen ist einfach. Aber nachher sozusagen zu regieren ist halt schwierig.
Aber es könnte auch wirklich die Geldprobleme lösen, ne? Wenn man jetzt Dorne überfallen würde, dann könnte man kurzfristig auf jeden Fall.
Ja, aber dann musst du ja auch wieder regieren. Also du musst dann ja auch, da müssen Leute installiert werden, ne? Die dann irgendwie auch das Geld eintreiben. Also du wirst ja nicht mehr auf dem Drachen dann das Geld einfach raufschnallen und wegfliegen.
Du kannst Venezuela irgendwie von dem Diktator befreien, aber was machst du dann? So.
Kann man Drachenbuchhaltung beibringen vielleicht? Das wäre mal nützlich.
Ja.
Genau, boah. Die Folge war gar nicht so lang, ehrlich gesagt, das war die kürzeste Folge bisher. Adam hat gerade schon den Schlusspunkt auch nochmal angesprochen. Also Rhaenyra steht dann in dem Innenhof und alle grünen Banner brennen. Auch ein sehr, sehr schönes Bild nochmal optisch so zum Abschluss. Ah nee, warte, wir haben noch das mit Darren und Alicent noch gar nicht besprochen. Wollen wir da noch kurz hin?
Ja, natürlich. Und ich meine, was wir auch noch nicht hatten, bei dem Gespräch von Daemon und ihr ist ja dann auch so die Sache, dass der Vater die Drachen ja aufgegeben hatte, weil er erkannt hatte, dass es sowas wie zu viel Macht gab. Das fand ich auch nochmal einen spannenden Punkt. Aber um dann bei Darren zu sprechen zu kommen, sie steht ja so wie über seinem Bett, wie, ich weiß nicht, das hatten wir auch schon mal in der zweiten Staffel oder sowas, wo es ja auch schon mal jemanden gab. Ich glaube, das waren diese komischen Cheese und so, diese Attentäter, ne, die den Königssohn getötet haben. Das ist ja sozusagen Callback, was ihr angetan wurde, müsste sie jetzt wieder jemand anderen antun. Aber dann merkt sie halt so ein bisschen, ich muss ihn jetzt nicht umbringen. Ich kann ihn auch vielleicht erstmal Allison zeigen. Und da sieht man halt auch schon komplett an ihrem Blick, who the fuck is this boy? So, was ist das für einer? Ich habe ihn irgendwie nur einmal in 5 Jahren gesehen, aber das ist nicht mein Junge. Das fand ich auch sehr witzig und stark gespielt, muss ich sagen.
Ja, ich finde auch ganz schön, dass sie ja sagt, ich meine, der Junge ist ja auch unschuldig. Also was hat Darren mit dem Ganzen zu tun? Einfach gar nichts. Und ich meine, willst du jetzt wirklich einfach jemanden umbringen, der wirklich sich keinerlei Schuld aufgeladen hat? Also ich finde, diese Frage ist ja schon auch eine sinnvolle. Aber ja, ich fand auch die Lösung, die sie dann eigentlich findet, eigentlich ganz gut. Sie sagt ja, okay, vielleicht bringe ich ihn nicht um, sondern ich schicke ihn an die Wall und er nimmt den Black. Und natürlich, theoretisch kann man dann ja immer noch sozusagen später zurückkommen. Wir denken an Jon Snow, ne? Ich meine, der hat ja auch immer noch, sag ich mal, Anrecht auf den Thron oder wie auch immer. Aber ich fand die Lösung eigentlich ganz gut, dass sie ihn nicht einfach töten möchte.
Ja. Und wie nice wäre das auch für die Night's Watch, wenn sie einfach einen Drachen hätten. Also ich schätze mal, dass er den Drachen da noch mitnehmen würde. Kannst du schön Luftaufklärung machen, nördlich der Mauer. Also wäre schon, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Ich habe mir eine Notiz gemacht, die muss ich euch mit euch noch teilen, weil es ist, glaube ich, auch ein Meme geworden und ich habe es unabhängig von dem Meme geteilt. Als wir diesen Not Darren gesehen haben, gibt es so eine Szene, wo er so ein bisschen schräg runterguckt und meine Notiz war da, is it McKenna Grace? Weil sie auch immer so Kinderdarstellerin spielt. Und das da gibt es halt wirklich so eine Szene, die komplett aussieht wie sie. Also das war halt so ein merkwürdiges Ding. Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, sie realisieren jetzt so, Ormond scheint irgendwie so Mastermind-Sachen zu machen. Und der Junge erzählt ja alles so, die Mutter wurde bedroht und so und deswegen hat er irgendwie geschwiegen bislang. Nun frage ich mich halt, was plant Ormond tatsächlich? Und ist es jetzt die Möglichkeit, dass Ormond und Larys und, wie heißt der, Aegon, irgendwie jetzt so einen Gegenpol zu denen bilden? Läuft es darauf hinaus oder was ist irgendwie so sein Endgame? Weil ich meine, ihr müsst mir da nochmal erklären, natürlich, der hat mindestens einen Drachen. Aber kann der denn mit dieser ganzen Streitmacht, die jetzt irgendwie das Team von Rhaenyra und Daemon hätte, mithalten? Oder müsste man dann noch Aemond dazu nehmen und dann müsste Aemond und Aegon sich vertragen? Ich verstehe nicht so ganz, was irgendwie da so Phase ist tatsächlich.
Ja, der Trick ist ja, dass er Geiseln hat, ne? Also wirklich in einem offenen Konflikt hätten die keine Chance, die Hightower-Leute mit Tessarion auch. Aber er hat das wirklich so schlau gemacht, dass er sich eben Tumbleton oder auf Deutsch Stolperstadt gesichert hat, das ist so die nächstgrößte Stadt vor King's Landing. Also er ist jetzt auch super nah, was natürlich auch bedrohlich ist. Aber ja, wie der Dragonkeeper eben auch Rhaenyra schon sagt, du kannst da nicht einfach mit deinem Rachen reingehen, weil dann tötest du da ganz viele Unschuldige. Ein Punkt, den man vielleicht auch nochmal unterstreichen sollte, wir haben in der Folge vorher auch erfahren, dass Hugh Hammers Ehefrau sich dort auch gerade aufhält, was natürlich auch nochmal ein neues Dilemma bringt für einen ihrer Drachenreiter, ob der da dann mitmachen würde. Also, ja, es war schon ein sehr guter Schachzug von Ormond.
Aber hast du nicht irgendeinen Ninja, den du da reinschicken könntest? Du lässt halt irgendwie Daemon da raus, lässt ihn da durchsneaken mit seinem Schwert. Vielleicht ist er jetzt nicht so der Ninja, oder lass es irgendwie
so Faceless Man wären gut, sein. Ne? Aus Game of Thrones.
Ja, auch sowas kennen. In der Richtung halt.
Stimmt eigentlich.
Ja. Na, ich finde, Daemon müsste wieder sein Attentats-Hoodie da aufsetzen. Weißt du, seine Kapuze.
Mörder-Hoodie.
Stimmt.
Das wird dann wahrscheinlich so der Hauptpunkt für nächste Folge auch.
Aber ich glaube, es macht einfach deutlich, Adam, dass genau der Krieg ist noch nicht vorbei. Ne? Sir Ormond hat jetzt da seine ganzen Geiseln. Tumbleton ist ja auch super dicht bei King's Landing. Also wie gesagt, vor ihrer Tür in Anführungsstrichen ist das Chaos noch gar nicht gebannt. Also sie hat Chaos intern, sie hat Chaos extern und sie hat eigentlich durch ihre Drachen keine Lösung für Tumbleton jetzt direkt.
Ja.
Wie nah ist denn Tumbleton von dem Aufenthaltsort von Baelor gerade?
Ich weiß gar nicht, wo Baelor gerade ist. Also in King's Landing, glaube ich auch, ne? Oder du meinst wahrscheinlich Rhaenyra auf Sheepstealer.
Ja, sorry.
Das ist schon recht weit, das Vale.
Ja. Genau. Das Vale ist im Norden, okay. Adam, da wo es steinig wird. Weißt du, so Nordosten.
Okay.
Ja, schauen wir mal, ob Rhaenyra dann über Stolperstadt stolpern wird. Das könnte natürlich passieren. So, ich glaube, wir haben alles. Habt ihr noch irgendwelche offenen Punkte von der Folge oder wollen wir ins Fazit gehen?
Ich hätte noch einen Punkt, was auch ein bisschen auf Feedback zurückgreift. Und zwar, ich glaube, Feedback auch schon vor zwei Jahren. Wann lief die letzte Staffel? Vor 2 Jahren, ne? Ja. Oder vor 3?
Ja. Zwei.
Denn ich fand ganz interessant, als Rhaenyra feststellt, dass sie blutet, sagt sie ja so, fuck. Und ich weiß, ich erinnere mich leider nicht mehr, von wem das Kommentar oder der Kommentar geschickt wurde, aber ich fand ihn ganz interessant, weil die Person sagte, er findet es immer komisch, wenn das Wort Fuck in Game of Thrones benutzt wird. Und hier fand ich es auch irgendwie störend. Und ich weiß nicht, wie ging es euch damit?
Ich finde es auch interessant. Es gibt so die Theorie, aber es ist halt so, das erste Ding, was man bemerken muss, ist, Game of Thrones ist nicht unsere Zeitrechnung. Aber es gibt den Autor Brian Wood, der hat eine Wikinger-Saga gemacht, ist ein Comic-Autor, eine Wikinger-Saga gemacht, die hieß Northlanders. Und der hat auch darauf geachtet, dass die Sprache da nicht so kontemporär ist, weil die Wikinger tatsächlich in dieser Zeit gelebt haben und da sowas wie ein Fuck vielleicht noch gar nicht so verbreitet war sprachlich. Ich glaube, das könnte das Problem auch von den Feedback-Menschen sein. Aber ich finde das als Legitimation und weil es eben nicht die reale Welt ist, kannst du es auch mal einbauen. Aber es wirkt manchmal schon ein bisschen wie ein Fremdkörper. Kann man schon, glaube ich, so sehen.
Mir ist gar nicht aufgefallen, also wird es mich nicht gestört haben. Nur der Fun Fact, das erste schriftliche Fuck der englischen Sprache wurde im 16. Jahrhundert von einem Mönch festgehalten. Das finde ich nur ganz interessant. Also genau.
Deswegen die Wikinger könnten das Wort wahrscheinlich noch gar nicht gehabt haben.
Ja,
zum
das
Beispiel
war ja 500 Jahre früher nochmal.
Ja.
Genau, nee, sorry, das ist mir gar nicht aufgefallen. Was wäre denn eine bessere? Sie könnten ja auch natürlich so Flüche machen, so wie, weiß ich nicht, irgendwas mit Drachenmist oder irgendwas.
Ich weiß nicht, also ich verstehe beide Seiten. Also hier ist es mir einfach wirklich aufgefallen, das ist viel und es störte mich auch ein Stück weit. Früher ist es mir gar nicht so sehr aufgefallen. Also ich weiß nicht. Irgendwie.
Ist es denn in den Songs dabei, die wir manchmal hören? Weil da sind ja auch so zotige Wörter drin und so Schimpfworte und sowas.
Ich glaube nicht. Aber ich weiß nicht, war es nicht bei Night
of the Horror und sowas, solche Sachen, Kant und so, wird ja, glaube ich, auch, sorry für die Worte, aber es wird ja tatsächlich auch in den Lyrics verwendet, teilweise.
War es nicht auch bei Night of the Seven Kingdom? Kam da das F-Wort nicht auch vor? Ich meine, ja, ich finde, da passte es irgendwie besser. Ich weiß auch nicht. Also ich finde es eine interessante Frage. Ich weiß ja nicht, schreibt uns da auch gerne. Also soll Rhaenyra genau Fuck sagen oder eher, ich weiß nicht, oh Scheit oder irgendwie so, weißt du, I don't know.
Heavens, Lord, beide Seven Kings oder Gods.
das.
Also,
Aber sie glaubt sie daran, ist halt die Frage. Also ich meine, es müsste ja auch zu der Figur passen, was sie dann so als irgendwie sagt. Oder H-E-Double Hockey Sticks könnte man ja auch sagen, wenn man nicht hell sagen möchte, was in den USA passiert. Solche Sachen. Jesus H. Christ. Aber es gibt ja keinen Jesus. Also da muss man schon, wenn sie jetzt Jesus sagen würde, das wäre natürlich ihr richtiger Fail. Aber ja.
Vielleicht mal bei The Seven, irgendwas würde sie ja nicht sagen, aber ihr habt recht, es müsste eigentlich irgendwie so ein Drachenwort geben, ne?
Ja.
Ich meine, es gibt eins, aber das kann ich nicht erwähnen, weil das ein Spoiler wäre. Es gibt tatsächlich einen allgemeinen Fluch in Westeros. Ich sag nur Maegors, Punkt, Punkt, Punkt. Also die Leute, die es wissen, die wissen jetzt, was ich meine. Das ist quasi das Fuck oder eine Beleidigung in der Welt.
Ja, interessant. Aber vielleicht hat ja auch George Martin selbst irgendwie mal was dazu geschrieben oder auf seinem Blog oder sowas. Er wird sich ja damit auch beschäftigt haben einfach. Weil ich meine, du musst ja auch wenn du jetzt so eine Kunstsprache schaffst, wie irgendwie Valyrisch, musst du da ja auch Vokabeln haben und irgendwie sowas festlegen.
Ja, ich glaube, in den Büchern.
Finde ich schon sehr spannend.
In den Büchern kam es nicht vor, meine ich. Oder?
Okay.
Piano?
Bin ich mir gerade auch nicht mehr sicher.
Müsste man mal scannen alles, wenn man die digital hat, einmal so Steuerung F drücken, ob es da irgendwie so ein Wortregister gibt oder so ein Fluchregister, irgendwie sowas in der Richtung.
Ja, gut. Fazit-Time. Wer möchte anfangen? Ich bin sehr, sehr gespannt bei euch beiden, wie ihr die Folge fandet. Ich kann es nicht gut einschätzen.
Also, wie gesagt, ich fand die Folge eine sehr, sehr schöne Variation in all den Folgen, die wir bei House of the Dragon und vor allem auch im Game of Thrones-Universum gesehen haben. Ich war sehr fasziniert von diesen ganzen wirtschaftlichen Hashtag Hanseporn Problemen, die wir da sehen. Ich fand toll, dass wir nur bei Rhaenyra blieben und dass wir nur eigentlich aus der Sicht von Rhaenyra diese Folge haben erleben dürfen. Gerade auch die Problematiken, die es natürlich gibt als Führer, Führerin in dieser Welt, aber ja auch in unserer Welt. Also ich meine, die aktuellen Bezüge, die wir da rausziehen, sind natürlich schon auch enorm. Also das fand ich fantastisch, fand ich toll. Ich fand es auch sehr, sehr gut, so eine Folge zu sehen nach der letzten Folge, die ja doch auch sehr, sehr Action-Szenen hatte oder die beiden Folgen. Ja, ich erwähne es jetzt nicht, das große Finale in Anführungsstrichen. Musik war fantastisch, diese Unruhe, die man spürte, ne, diesen Stress, dieses Unwohlsein einfach, das hat sich extrem gut übertragen. Musik war super. Ich fand auch, dass Emma Darcy sehr gut gespielt hat hier in dieser Folge. Das Zusammenspiel auch mit Allison. Also ich war sehr begeistert insgesamt von der Folge und was sie versuchte. Aber hatte ich jetzt so viel Freude und Spaß in Anführungsstrichen und das muss ja nicht positiv sein, also auch negative oder dramatische Folgen können ja auch mir, sage ich mal, Freude und Spaß bereiten, einfach die Folge gesehen zu haben. Und da muss ich gestehen, dass mir die letzte Folge da doch einfach besser gefallen hat. Und ich weiß gar nicht genau, warum. Aber deswegen würde ich sie etwas schlechter bewerten einfach insgesamt als die letzte Folge. Und ich glaube, bei der letzten Folge hatte ich 4,5 oder fast 5 kleine Drachen. Ich weiß gar nicht, was wir vergeben haben. Und jetzt würde ich einen Tick runtergehen, aber trotzdem bei einer sehr, sehr starken 4 bleiben. Und sie bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung. Ich finde, das ist eine sehr, sehr ungewöhnliche und erinnerungswürdige Folge mit 4 kleinen Ratten-Steaks.
Ich würde vieles davon spiegeln einfach. Ich fand es ein sehr schönes Experiment. Ich habe es irgendwie nach 10 Minuten begriffen, was wir jetzt zu tun haben, weil ich mir dachte, wir sehen jetzt schon sehr viel Rhaenyra, was ist da los? Und ich habe mich halt auch gefragt, wie viel Zeit vergeht eigentlich in der Folge? Ich weiß gar nicht, ob man das so greifen kann, ob das wirklich nur so 1-2 Tage sind oder so, weil auch viele Handlungsorte wechseln und irgendwie Daemon Sachen macht und sie Sachen macht und sie dann irgendwo auftaucht und weiterreist und irgendwie mit der Kutsche reist und all das. Und du ja auch schon mal erwähnt hattest, Hannah, dass jetzt die 3. und 4. Staffel einfach deutlich weniger Zeit einfach noch zeigen als irgendwie die restlichen davor. Und deswegen fand ich das schon sehr interessant. Viele coole Interaktionen, viele nette Dialogszenen auf jeden Fall, aber eben auch so dieser No-Chill-Faktor, der dann so ein bisschen hetzend und ein bisschen anstrengend war. Und ich meine, ich fühle sie total so mit ihrem PTSD und was sie da alles leisten muss und so. Das ist eine schöne Repräsentation von so einem, von so einer, was weiß ich, Woche oder zwei als König-Regentin oder Wannabe-Regentin. Deswegen sehe ich es ähnlich wie du. Ich würde, glaube ich, 4 von 5 Westeros Wings verleihen dafür. Also, weil es ja so viele West Wing Walk and Talk Sachen hat. Deswegen fand ich schon okay.
Ja, also das meiste, was ihr gesagt habt, kann ich auch nur unterschreiben. Da bin ich genau eurer Meinung auch. Vor allem das ganze Technische und wie besonders diese Folge war. Ich glaube, bei mir wären es am Ende jetzt doch wieder 4,5, aber diesmal kommen sie vom Hirn und nicht vom Herzen. Letzte Woche war es 4,5 vom Herzen, aber es ist genau, wie Hannah auch gesagt hat, einfach so ein bisschen so eine Dichotomie zwischen, ich bin total beeindruckt in der Theorie, was das hier ist, und es ist eine der besondersten Game of Thrones Franchise-Folgen, die wir je gesehen haben. Aber ja, irgendwas hat da trotzdem da vom Gefühl her noch gefehlt. Vor allem finde ich es auch echt cool, das habe ich auch online diesen Take sehr oft gelesen und dem kann ich auch nur zustimmen. Hot D hat hier so ein bisschen das nachgeholt, was bei Daenerys damals verpasst wurde, dass wir wirklich mal eine Folge sehen, wie jemand in den Wahnsinn getrieben werden kann und auch richtig schön subtil und einfach, ja. Also am Ende ist, glaube ich, auch so ein bisschen immer wieder dieses Zitat Burn them all oder Let's burn them oder so, was auch immer wieder auftaucht. Also Adam hat ja auch die Frage gestellt, ob Rhaenyra jetzt verrückt wird oder nicht, oder ich weiß nicht, ob Hannah, vielleicht du es warst.
Ich weiß
ja genau. Also das ist sicherlich, auch wenn wir es erstmal verneint haben, dass es noch nicht der Fall ist, aber diese Frage steht im Raum und kann natürlich auch ganz viele andere Targaryen-Könige jetzt übertragen werden, von denen wir wissen, dass sie dann verrückt geworden sind, und jetzt wissen wir einfach genau, wie dieser Prozess ablaufen kann. Der Thron, der macht einen einfach komplett kaputt.
Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert, absolut. George Orwell, glaube ich, ne? Animal Farm. Ja, also so ist es halt tatsächlich, und jetzt ist die Frage, ob sie es irgendwie in den Griff bekommen kann oder nicht, oder ob sie, wie viele andere Leute auf dem Thron halt so, weiß nicht, ob der Thron sie auffrisst sozusagen.
Gut, dann vielen Dank, dass wir heute nochmal so ausführlich da auch reingehen konnten. Wir sind natürlich auch super interessiert daran, was ihr von der Folge haltet. Schreibt es gern, ja, ihr könnt es direkt bei Spotify machen, unter die Folge, was auch immer mehr Leute machen. Das finde ich sehr schön. Bei iTunes könnt ihr uns natürlich Bewertung geben oder direkt per Mail an podcast@serienjunkies.de. Und euch findet man auch direkt persönlich. Wo findet man dich, Hannah?
Mich findet man unter @mediahure. Und dich, Adam, und uns?
Ich bin Awesome Arndt bei Threads, Instagram und YouTube, und uns findet man natürlich auch bei Über Serien Podcast bei Instagram, wo ich ganz viele Memes poste, wo ich die aktuellen Folgen poste, wo ihr natürlich auch mit uns chatten könnt und so. Wenn ihr Bock drauf habt, macht das einfach da gerne. Und Bjarne, findet man dich noch irgendwo?
Ja, genau, bei Blue Sky unter meinem Namen Bjarne Bock, und damit sage ich nochmal Danke und bleibt gesund oder werdet gesund, wenn ihr krank seid, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Macht's gut.